Ja, hallo zusammen. Heute geht es um einen Vortrag, der unter anderem mit Lisp zu tun hat. Ich finde immer wieder in meiner Freizeit eben verschiedenste Projekte, die halt eben hochspannend sind, aber die halt eben niemand wirklich reviewed hat, und das gehört halt eben zu denen. Also damit halt eben keine Verwirrung auftaucht, das ist nicht mein Projekt. Das ist nur ein Projekt, was ich halt eben mir genau angeschaut habe und halt eben dafür Code geschrieben habe, da kontributiert habe. Und halt eben am Ende genug zusammen, dass ich jetzt einen Vortrag darüber halten kann, weil ich finde, dass es doch ziemlich spannend ist. Dieses Projekt heißt Interim. Es ist ein Betriebssystem. Es hat halt eben verschiedene Inspirationsquellen. Die offensichtlich sind das Betriebssystem Plan 9 und die Lisp Machine. Und, Moment, so, genau. Kommen wir jetzt mal der Outline. Erstmal gebe ich dazu eine kurze Einführung, die überhaupt erklärt die Motivation dafür, warum ist so ein Betriebssystem entstanden, weil es gibt eine Menge Betriebssysteme dazu. Die meisten davon waren nicht besonders erfolgreich oder können Museen bewundert werden. Warum ist dieses hier ausgerechnet interessant genug, dass jemand halt eben da seine Zeit rein investieren würde? Danach habe ich hier drei Abschnitte über das Betriebssystem selbst. Einmal den Aufbau, der geht halt eben über die Features halt eben ein und wie das alles eigentlich zusammenpasst. Einmal die Sprache, die es implementiert, weil das ist ein solches um eine Sprache herum zentriertes Betriebssystem. Die meisten Betriebssysteme sind nur im Prozess kontrolliert eben zentriert und wie man eben diese voneinander trennt und dafür sorgt, dass man halt eben nicht in Speicherzugriffsprobleme reinläuft. Das hier ist eins der wenigen, was halt eben eine Sprache rumzentriert sind. Dann gehe ich halt eben auf das Hauptfeature von Interim ein, die Dateisysteme, mit denen es halt eben einiges halt eben anders macht als andere Betriebssysteme. Und am Ende zeige ich halt eben einen Ausblick, was kann man halt eben dann noch machen, weil dieses Projekt halt eben noch relativ früh dran ist. Also da kann halt eben noch einiges gemacht werden und ich erkläre halt eben, was halt eben da dran kommen könnte für interessierte Leute. Genau, kommen wir mal zu der Einführung. Also einmal zu mir selbst. Mein Name ist Vassili Schneidermann, ich bin 24 Jahre alt. Ich bin, oder eher war, Wirtschaftsinformatik-Student. Das habe ich jetzt abgeschlossen. Ich arbeite bei der BioTIT GmbH. Da bin ich Softwareentwickler. Ihr könnt mich über E-Mail erreichen unter der Adresse mail@vassili.de. Ich bin auf GitHub zu finden, da gibt es einiges an Repositories, da mache ich Open-Source-Krams. Das meiste davon hat mit Emacs zu tun, aber ist genau ein bisschen anderes. Ich habe auch noch Interesse an anderen Lisp-Dialekten, wie zum Beispiel Chicken Scheme, da arbeite ich am meisten dran. Genau, ich betreibe zwei Blogs, beide jeweils über Emacs-Zeug, ein bisschen anderen Kram. Und ja, genau, da könnt ihr mal reinschauen. Aber bevor ich jetzt hier weitermache mit dem Rest des Vortrags, wollte ich hier kurz mal eine kleine Umfrage machen. Erstmal einfach nur durch Hände heben mal signalisieren, ob ihr halt eben da mit seid oder nicht. Wie viele von euch haben bisher mit Lisp zu tun gehabt? Okay. Wie viele haben bisher mit so anderen Betriebssystemen mal rumprobiert, welche abseits des Mainstreams sind? Also sowas wie, keine Ahnung, C64 mal ausgepackt oder mal so ein uraltes DOS ausgerührt oder abgefahrenere Sachen? Ist irgendjemand? Ja, schön, sehr schön. Okay, gut. Wie viel von euch hat sich irgendjemand von euch hier getraut, selber eins zu entwickeln oder da dran zu hacken oder an einem da beizutragen? Ja, eine halbe Stimme? Okay, gut. Gut, damit ist jetzt mal meine Neugierde dann befriedigt, ja. Okay, also einmal zum grundlegenden Problem oder eher der Motivation der Interim selber. Also was der Autor da drin gesehen hat, was ihn motiviert hat, über das Ding zu schreiben, war die Betrachtung, dass heutzutage Computer erstaunlich komplex sind. Es gibt einen regelrechten ganzen Stack. Es gibt Entwickler, die spezialisieren sich auf einzelne Bereiche dieses Stacks. Zum Beispiel welche Frontend-Entwicklung oder Backend-Entwicklung oder andere Sachen, wie zum Beispiel Datenbank administrieren, weil Datenbanken auch komplex genug geworden sind, dass das eine einzelne Person allein für sich machen soll. Es ist also für eine einzelne Person unmöglich geworden, diesen ganzen Stack zu verstehen. Ein anderes Problem ist, dass wir haben Ökosysteme. Einige von diesen Ökosystemen sind interessant, andere, zu denen möchte man dazugehören, jedoch möchten die Hersteller von denen das einschränken. Zum Beispiel, wenn ich eine App für iOS baue, dann kann ich die nicht einfach so auf einem normalen Apple-Gerät ausführen lassen. Die wird nur unter iOS laufen. Das ist keine technische Limitierung, das ist eine Limitierung, die von Apple so herausgenommen wurde. Das ist, was ich als Walled Garden bezeichnen würde, dass halt eben ich denen dieses Stück Kontrolle übergebe. Und das ist sehr, sehr weit akzeptiert. Das finde ich schwierig für Leute, die halt eben da alles komplett verstehen wollen. Ein anderes Problem ist der Kontrollverlust über das Betriebssystem. Das sieht man zum Beispiel bei Windows, wo halt eben die neueste Version Windows 10 ein Rolling Release ist. Das heißt also, es keine klassischen Updates mehr gibt, sondern einfach nur man für immer auf einer Version ist und halt eben Schritt für Schritt Updates reinkommen und halt eben da so ein bisschen die Kontrolle darüber verliert, was dann neuen Zeug da hinzukommt. Zum Beispiel hatten dann Leute berichtet, dass sie auf einmal dann Werbung bei sich halt eben der Toolbar da hatten für Azure Services und das wäre halt eben für mich so ein Kontrollverlust. Moment, an welcher Stelle habe ich ihnen zugestimmt, dass ich das haben wollte? Wahrscheinlich beim Kauf des Gerätes. Und das ist halt eben immer weiter zu sehen. Selbst unter Linux sieht man halt eben immer wieder Leute, die ja fragen, okay, gut, ich habe jetzt ein Init-System, aber warum habe ich jetzt Systemd und was tut es jetzt genau und warum macht es jetzt auf einmal Hardware-Management und Einklinken und alles? Und es ist einfach nicht mehr die Vollkontrolle darüber da. Und da kann man sich auch schon die Frage stellen, wird es jemals besser? Kann man das etwas einfacher machen? Kann man es halt eben besser machen? Oder gibt es überhaupt Versuche, das halt eben zu tun? Eine beliebte Antwort darauf ist, damals war alles besser. Ich behaupte mal, dass diese Antwort ein bisschen kontrovers ist. Das hier wäre eine solche Person, die dieser Fraktion angehört. Man sieht einen super tollen Datalog, man sieht einen uralten Rechner, etwas, was nach einem Brotkasten aussieht. Der kommt aus einem trashigen Filmchen, wo er sich aus Versehen beim Versuch, etwas zu hacken, in eine andere Zeit teleportiert, wo Nazis herumlaufen. Ist sehr amüsant, würde ich empfehlen zu gucken, aber wollen wir wirklich, wenn wir der Ansicht sind, dass damals als Beste ist, eine solche Zeit zurückkommen, wo wir auf einem C64 arbeiten? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ob es besser war, ist natürlich auch fraglich. Es war auf jeden Fall aber einfacher. Und um zum C64 zurückzukommen, der war 1982 ein richtiger Bestseller gewesen im Vergleich zu anderen Heimcomputern dieser Zeit. Das lag hauptsächlich darin, dass er sehr, sehr günstig produziert und verkauft wurde und entsprechend beworben wurde. Man hat also das Ding angemacht und wurde dann in ein Basic-Prompt reingeschmissen. Dort konnte man halt eben Kommandos reinschreiben. Die Sprache war nicht besonders schwer zu verstehen. Es konnte halt eben Leute, die vorher noch nie einen Computer programmiert haben, damit was anfangen. Es gab ein riesiges Handbuch. Selbst wenn man nicht Zugriff zum Code des Betriebssystems hatte, konnte man halt eben das sehr gut reparieren und alles. Es haben Leute eigene Betriebssysteme dafür geschrieben. Es existieren immer noch heutzutage Leute, die das tun. Leider sitzt hier der eine Herr, der das mal gemacht hat für sein C64, nicht hier in der Runde. Sonst hätte ich zumindest einen, der auf jeden Fall aufgezeigt hätte bei der Frage. Ja, der C64 war damals populär in der Demoszene, ist es heute immer noch. Es gibt nur noch Demos, die Leute dafür schreiben, sein Assembler-Dialekt dafür. Und ja, eine andere Verwendungsmöglichkeit davon war für die Bulletin Board Systems, also Diskussionsforen, wo Leute sich austauschen konnten und das Ganze auf einer Vertrauensbasis geschehen ist. Später wurde der C64 durch den Amiga verdrängt, der hat eben auch von Leuten, die von der gleichen Firma, also Commodore, kamen, halt eben entwickelt wurden. Der erinnert etwas mehr an unsere heutigen PCs mit mehr als nur palettierter Farbe und hat auch seine Fans, die halt eben heute immer noch dafür Demos schreiben, den tatsächlich noch selber so einsetzen. Genau. Zur Frage, wie würde ein moderner C64 aussehen, also rein hypothetisch? Wie würde so eine aktuellere Hardware aussehen, die halt eben nicht allzu schwer anzusprechen ist und die man halt eben programmieren könnte? Dazu würde ich auf jeden Fall sowas wie einen RISC-Prozessor aufzählen, zur Unterscheidung. Es wird unterschieden zwischen RISC, also Reduced Instruction Set Computers, und CISC, also Complex Instruction Set Computers. Das ist ein Unterschied in, wie die Assembly-Instruktionen dafür designt wurden. Ob es sie halt eben dafür designt wurden, dass sie möglichst wenig tun und man halt eben entsprechend einen schlauen Compiler braucht, das wäre bei RISC der Fall, oder ob sie relativ komplex sind, eher High-Level-Konstrukten entsprechen und halt eben deswegen es angenehm macht, dafür Assembler zu schreiben. Intel-Prozessoren sind CISC und sind massiv erfolgreich. Ja, der eine andere Mitbewerber, der heute immer noch massiv erfolgreich ist mit anderen Philosophien, ist ARM mit seinen RISC-Prozessoren. Allerdings sind sie intern nicht so verschieden voneinander, deswegen ist diese Unterscheidung eher philosophischer Natur. Vor allem, weil relativ wenige Leute einen Compiler schreiben, der solchen Code dann ausspuckt oder das direkt mit Assembler zu tun haben. Genau. Zum nächsten Punkt. Wir bräuchten eine High-Level-Programmiersprache. Basic würde vielleicht noch gehen, aber sowas wie Go-To-Labels zu schreiben und dafür halt eben Sprungadressen auszurechnen, umzuändern, naja, damit würde ich heutzutage nicht viel zu tun haben wollen. Also es sollte schon High-Level genug sein, irgendwas darüber. Genau. Wir bräuchten ein Betriebssystem, das durch den Benutzer anpassbar wird. Also was ich damit meine ist, beim C64 hatte man keine Syscalls oder dergleichen gehabt, sondern man konnte direkt in den RAM reinschreiben mit den Commands Peek und Poke. Den konnte man halt eben auslesen, was da drin war und den Wert entsprechend ändern und auf einmal tat sich was auf dem Bildschirm. Das ist sehr gefährlich. Es gab keinerlei Speicherschutz und so dagegen. Man konnte auch einiges da verkehrt machen, aber nichts, was nicht durch einen Reboot halt eben lösbar wäre. Also ungefähr so ein Level an Kontrolle würden wir von unserem Betriebssystem halt eben erwarten wollen würden. Genau. Wir wollen ein grafisches Display haben. Nur Zeichen in verschiedenen Farben sind halt eben nicht gut genug. Wir wollen jeden einzelnen Pixel steuern und dafür wäre HD-Wiedergabe ganz gut. 1920x1080 Pixel. 8-Bit reicht nicht aus, das würde nur für 256 Farben erlauben. Dann wären wir bei palettierter Farbe lieber 16 oder gar noch besser 24-Bit. Genau. Wir wollen irgendwie Daten eingeben wollen. Dafür brauchen wir eine Tastatur und am besten eine Maus. Optionaler Punkt wäre Audio, am besten in CD-Qualität. Und eine Netzwerkanbindung ist Ethernet, weil wir übers Internet eben spannende Sachen machen können, wie zum Beispiel einen RC-Client basteln oder TTP-Anfragen abschicken oder was auch immer es da draußen gibt. Genau. Zu der Softwareseite der ganzen Sache. Wie würde ein einfaches Betriebssystem aussehen? Die Betriebssysteme, die wir heutzutage bereit verwenden, sind ja, wie schon vorhin festgestellt, ziemlich komplex. Aber es gab halt eben in unserer Historie einfache Betriebssysteme. Ich habe jetzt einfach mal drei Optionen herausgepickt, von denen zwei die Inspiration für das System waren. Einmal Plan 9. Das ist ein Betriebssystem, das wurde von den Entwicklern von Unix gebaut. Sie hatten da das Ziel, halt eben Unix nochmal in besser hinzukriegen und hatten das für ein eher akademisches Publikum gehabt. Unter anderem haben sie da viel Wert auf Netzwerken gelegt. Das heißt also, sie wollten an dem, dass eine Maschine in einem Netzwerk halt eben problemlos miteinander interagieren kann. Dass man zum Beispiel einen Druckerserver irgendwo anders hat und halt eben mit dem so reden könnte, als wäre der Drucker an deiner eigenen Maschine angeschlossen. Ein weiteres Merkmal davon war, dass sie noch größeren Wert auf die Everything is a File-Philosophie gelegt haben als bisher. Das sieht man zum Beispiel, wenn man unter Linux DD verwendet, dann gibt man halt eben Gerätedateien an, die halt eben den Geräten entsprechen oder halt eben auch besondere Dateien, wie zum Beispiel devnull, um etwas halt eben ein schwarzes Loch umzuleiten oder devserum ist halt eben auszunullen. Und sie haben halt eben diese Philosophie noch ein bisschen weiter betrieben. Das ging zu dem Punkt, dass wenn man halt eben etwas auf dem Bildschirm darstellen wollte, es dafür eine besondere Datei gab, in die man halt eben reinschreiben konnte und dann halt eben Operationen auf dem Bildschirm passierten. Und das wurde ausgeweitet auf Systeminformationen. Ein Überbleibsel davon ist in Linux zu finden, das procfs. Da kann man halt eben Informationen über Prozesse finden, das halt dem Namen erklärt. Allerdings auch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel Uptime und Speicherlayout. sysfs ist eine Linux-spezifische Erweiterung davon, welche über den ganzen Geräte, die da dran hängen, halt eben Auskunft gibt. Genau, Plan 9 war also ganz gut, was seine eigenen Ziele anging, aber kein kommerzieller Erfolg. Es gibt noch Enthusiasten, die daran arbeiten. Es gibt verschiedenste Forks davon. Die Konzepte davon sind weit erforscht und deswegen interessant auch mal selber auszuprobieren. Wenn man möchte, kann man die sogar direkt unter Linux verwenden. Es gibt Ports von den Tools, weil deren APIs ermöglichen, das halt eben auch anderswo nutzen zu lassen. Genau. Die zweite Art von Betriebssystemen, die in Frage kommen, würden wir die Lisp Machine. Darunter versteht man einen Computer, bei dem es nicht einen klassischen Assembler-Dialekt als unterste Ebene gibt, sondern tatsächlich Lisp-Instruktionen Hardware implementiert sind. Das heißt, wo auch immer man anfängt, ob es halt eben High-Level ist oder man halt eben auf dem niedrigsten Level aufhört, man hat eben von oben bis unten einfach nur Lisp. Also das gesamte Betriebssystem ist in Lisp programmiert. Du könntest also zum Beispiel, wenn du ein Problem in deinem Programm findest, den Debugger anschmeißen und das Ganze so lange weiter zurückverfolgen, bis du halt eben in dem System eine Stelle gefunden hast und da immer noch den Debugger nutzen müssen. Im Vergleich dazu musst du zum Beispiel, wenn du unter Windows etwas debuggen möchtest, halt eben zwischen Debuggern wechseln, um so weit zu kommen. Und das ist halt eben eine sehr, sehr mächtige Fähigkeit gewesen. Die Maschinen, die dafür gebaut wurden, waren extrem teuer gewesen und für Individuen gebaut wurden, die zum Beispiel Animationen für Filme gemacht haben, also solche Spezialanwendungsfälle. Diese sind dann durch den Lisp-AI-Winter dann halt eben ausgestorben, weil zum Zeitpunkt denen die Kohle zum Fördern der Projekte ausgegangen war und sind nie wieder auf dem Markt erschienen. Es gibt nur noch einige Individuen, die lautstark dafür protestieren, dass doch irgendjemand mal bitte wieder die Lisp-Maschine auf den Markt bringen soll, aber ich glaube nicht, dass es ein wirtschaftlicher Erfolg wäre, weil mittlerweile sich herausgestellt hat, dass normale Rechner gut genug für uns sind. Genau. Die dritte Option wäre Project Oberon. Das ist auch ein Betriebssystem, was halt eben komplett in einer Sprache gebaut ist, nämlich in dem Fall eine Variante von Pascal. Die wurde von Pascals Erfinder gebaut. Das wird heutzutage immer noch aktiv an der Uni verwendet, an der es entwickelt wurde und kann halt eben ruhig auch in einer VM genutzt werden. Das hat einige interessante Anwendungsfälle drin, wie zum Beispiel haben sie einen Fenstermanager, der es dir halt eben erlaubt, beliebig weit rein zu zoomen und so halt eben da Fenstervideos halt eben rauszuarrangieren. Das heißt also, du bist nicht wirklich daran gebunden, was er dir erlaubt, sondern wie du deine Dokumente halt eben da anordnest. Du kannst zum Beispiel Text auswählen und den halt eben da untereinander kopieren, so zum Beispiel eine Verzeichnisstruktur für jemand anderes halt eben zusammenbasteln, der den da so durchnavigieren kann zu anderen Dokumenten hin. Etwas, was man zum Beispiel auch unter dem Plan 9 mit den anklickbaren Links halt eben da drin sehen kann für diesen Text. Und ja, also vom Benutzer UI und Implementierung ist es auch relativ interessant, aber kein Einfluss, weil es vom Autor für als zu komplex befunden wurde. Genau. Zur Motivation, warum ich hier gerade diesen Vortrag halte. Ich habe vor Ewigkeiten einen Blogpost gelesen namens The Future of the Lisp Machine. Da hat der Autor von dem Blogpost kurz erklärt, warum er es nicht für wirtschaftlich tragbar hält, dass ein Lisp-Machine wieder gebaut werden könnte, und schlägt halt eben vor, dass wir halt eben nicht auf das Maschinenlevel runterkommen müssen, sondern das Betriebslevel vollkommen ausreicht. Darunter sagte, dass halt eben wir für maximal Performance am besten einen JIT-Compiler brauchen, weil reguläre Interpreter dafür zu langsam wären, um halt eben alles an Operationen auszuführen. Er suggeriert verschiedenste Lisp-Implementierungen, wie zum Beispiel unter anderem Clojure und Scheme, aber ist halt eben auch anderen nicht abgeneigt. Und er sagt halt eben, dass wir für die APIs des Betriebssystems selbst am besten Plan 9 verwenden. Jetzt würde man sich fragen, warum würde man das eigentlich tun wollen? Der Vorteil ist daran, dass normalerweise ein Betriebssystem wird zwischen dem Kernel und dem Programm halt eben mithilfe von Syscalls kommuniziert. Das heißt also, man muss halt eben, wann immer man irgendwas in Funktionalität, die betriebssystemspezifisch ausführen, muss man einen Syscall ausführen. Und von diesen Syscalls gibt es relativ viele in modernen Betriebssystemen. Linux hat, glaube ich, ungefähr 200 Stück, Windows um die 400, weil das da verschiedenste Versionen da unterstützt werden. Unter Plan 9 ist es deutlich unter 100. Das liegt halt eben daran, weil sie die meisten Syscalls durch Dateisystemoperationen ersetzt haben. Weil sie halt eben diese Funktionalität von Geräten in Form von Dateisystemen wegabstrahiert haben, ist das für sie komplett weggefallen, hat es halt eben zu einer deutlichen Komplexitätsreduzierung geführt. Und der Autor argumentiert, dass halt eben das halt eben ganz praktisch wäre zu haben. Dann hätte man eine Baustelle weniger. Ich habe mir zu einem Zeitpunkt gedacht, dass sowas könnte es gar nicht erst geben und würde auch niemand bauen, weil viel zu zeitintensiv und alles und zu viel Aufwand für einmal rumexperimentieren. Aber ein paar Monate später hat mich jemand anderes auf ein Projekt verwiesen, was genau das tut. Und das ist Interim. Das erfüllt diese Kriterien und noch einige mehr. Genau. Erst einmal, bevor ich allzu viel über Interim erzähle. Ich treffe hier einige Aussagen, die treffen nicht ganz auf das Projekt selber zu, sondern auf meinen Fork davon, den ich gemacht habe. Die Sache ist nämlich, dass der Entwickler aktuell an anderen Sachen arbeitet. Er hackt an einer Grafikkarte für einen Amiga, einer eigenen selbstgebauten, ja. Dafür hat er unter anderem auch eigene Updates, weil es nicht perfekt beim ersten Aufgang ist. Das ist sehr zeitintensiv für ihn, deswegen hat er dafür für das Projekt noch keine Zeit, gelobt aber Besserung und möchte dieses Jahr noch wieder einsteigen da drin. Unter anderem hat er da neue Hardware, mit der er da rumspielen möchte. Genau, aus diesem Grund habe ich halt eben das Projekt kurz dann selber geforkt und da einiges an Verbesserungen reingemacht. Da sind also ein paar Bugs sind da eben nicht mehr drin, es gibt ein bisschen neue Funktionalität, etwas Dokumentation. Und deswegen ist halt eben alles, was ich halt eben darüber sage, das bezieht sich auf den Fork. Das heißt, wenn ihr es mit dem Originalding ausprobiert, es wird nicht alles so 100% funktionieren, aber wenn er wieder zurück dran kommt, dann könnte es halt eben integriert werden. Genau, der Fork lebt auf GitHub, das heißt, also ihr könnt ihn euch auch jederzeit ziehen und das einmal bauen. Das ist kein großes Ding und ja. Genau. Okay. Interim, eine der Besonderheiten sind eben die Betriebsmodi. Normalerweise, wenn man ein Betriebssystem testen will, hat man zwei Optionen. Entweder man nutzt richtige Hardware und führt es halt eben da drauf aus und macht sich dann neues Image und tut es halt eben drauf und probiert es nochmal aus. Das ist relativ zeitintensiv. Oder man nutzt einen passenden Emulator, beziehungsweise eine virtuelle Maschine. Wenn man zum Beispiel nur x86 ansteuert, reicht eine virtuelle Maschine aus, wie VirtualBox oder dergleichen. Für exotischere Architekturen bräuchte man eben einen Emulator wie Chemo, am besten mit KVM-Beschleunigung. Genau. Aber Interim geht halt eben dieser Hinsicht weiter und bietet einem nicht nur diese Option an, sondern hat eben zwei verschiedene Modi. Einer davon heißt Hosted Mode und einer Bare Metal. Genau. Beim Hosted Mode ist das relativ ähnlich zu einem normalen Programm, wie man es ausführen würde. Also wenn ihr zum Beispiel einen Lisp-Interpreter startet, dann kriegt ihr einen Prompt, könnt da Sachen eingeben, es wird was evaluiert, vielleicht kompiliert ihr noch irgendwas im Hintergrund und es wird das angezeigt. Und der Hosted-Mode bietet einem im Prinzip genau das an, plus noch ein bisschen mehr, was man bräuchte für zum Beispiel grafische Demos. Das heißt also, der Lisp-Interpreter stellt dem den Kern dar und alles, was man unterstützend vom System braucht, ist, dass eine C-Library da installiert ist und es POSIX-kompatibel ist. Also es dürfte selbst unter Windows funktionieren. Ich habe es bisher selbst noch nicht ausprobiert, aber es soll gehen. Genau, das nutzt halt eben für den grafischen Kram, also für das Einfangen von Mouse-Events, von Tastatur-Events und das Anzeigen von ganzen nutzt es SDL2. Das ist eine Library, die läuft auf sehr, sehr vielen verschiedenen Systemen. Und ja, damit sollte man es auf Linux, Windows und OS X halt eben zum Laufen bekommen. Ich habe es bisher nur auf Linux ausprobiert und das läuft da wunderbar. Sowohl in der 32-bitigen als auch in der 64-bitigen Variante. Es gibt experimentellen Support für den Amiga, das wollte ich jetzt nicht ausprobieren, aber er existiert wohl, weil der Autor halt eben ein großer Fan von der Plattform ist. Genau. Beim Bare Metal Mode ist das Ganze ein klein wenig involvierter. Der Autor hat dafür den Kern des Betriebssystems genommen und diesen auf ein System ohne ein Libc oder ähnliche weitere Unterstützung drauf portiert. Das heißt also, das meiste davon wird wieder verwendet. Der größte Unterschied ist ein bisschen gerätspezifischer Code plus weitere Treiber. Als Libc hat er dafür das Newlib-Projekt genutzt. Das ist, falls ihr da euch dafür interessiert, wie so ein Libc aussehen kann, halt eben sehr zu empfehlen, weil es halt eben sehr überschaubar ist, nicht viel Code und halt eben mit Leichtigkeit portiert werden kann auf neue Systeme. Genau, das heißt aber auch, dass man braucht, damit überhaupt irgendwas startet, ein bisschen Assembler-Code. Das ist für den Setup vom Stack nötig, weil wenn man ein C-Programm startet auf einem solchen System, dann ist das eben dann nicht drauf. Man muss sich ein bisschen Gedanken machen, wie man den Speicher verwalten möchte, muss da ein paar Sektionen halt eben mit Nullen beschreiben, damit diese halt eben nicht zufällig initialisierte Startwerte haben. Und dann erst ist der Boot ins Programm möglich. Genau. Es werden systemspezifische Geräteabstraktionen verwendet. Das heißt also, ich konnte vorher SDL2 nutzen für die grafische Ausgabe. Wenn es hingegen auf einem anderen System laufen muss, dann muss das irgendwie anders geschehen. Unter dem Raspberry 2 zum Beispiel muss man besondere Messages daran schicken, wenn das grafische System überhaupt angeht. Genau. Das läuft bisher auf dem Raspberry Pi 2. Das habe ich verifiziert. Das kann ich hinterher nach dem Vortrag interessierten Leuten mal kurz herzeigen. Ansonsten gibt es noch experimentellen Support für einen ganz, ganz normalen PC. Das habe ich bisher noch nicht ausprobiert. Sollte aber möglich sein, vor allem auch mit Chemo. Genau. Der Bootvorgang Hosted Mode ist relativ einfach. Herzstück des Projektes ist ein JIT-Compiler, welcher den Code für verschiedenste Plattformen ausgibt. Dazu gehören ARM64, x86, x64 und M68K, weil das der Amiga verwendet. Genau. Der wird initialisiert. Es werden die besonderen Plan9-Dateisysteme initialisiert und danach probiert er entweder eine Datei einzulesen, wenn man den Datei als Flag gestartet hat, oder eine REPL zu starten. Das heißt also, der ist bis auf das Initialisieren von Dateisystemen eigentlich ein relativ normaler Interpreter, würde man meinen. Genau. Auf Bare Metal ist das etwas involvierter. Da muss man erstmal die BSS-Sektion initialisieren. Das ist der Teil vom Programm, der dafür sorgt, dass Variablen keine zufälligen Startwerte haben. Der Stack muss eingerichtet werden. Das ist dazu nötig, damit überhaupt C die Möglichkeit hat, da Variablen, halt lokale Variablen zu setzen. Der Kernel selber wird gestartet. Das ist eigentlich nur ein herkömmliches Programm, wo man einmal zu der Adresse dessen hinspringen muss. Es findet eine Menge Hardware-Setup statt. Dazu gehören die Memory Management Unit. Das ist ein relativ komplexer Teil von heutigen Systemen, der dafür sorgt, dass Speicherzugriff nicht ganz so langsam läuft. Es heißt ja Random Access Memory, aber eigentlich ist es nicht so random und CPUs cheaten durch Caching und ein Teil dieses Cachings kann auch durch die MMU gemacht werden. Und also der Caching-Effekt ist halt eben das, was man am ehesten bemerkt unter einem Raspberry Pi. Wenn man das ohne das startet, dann kommt das System teilweise gar nicht mehr so weit, dass es bootet. Wenn er an ist, dann geht das ungefähr so um den Faktor 100 schneller. Weitere Features, die dadurch implementiert werden können, sind zum Beispiel Kontrolle, welche Teile des Speichers ausführbar sind. Zum Beispiel kann man sagen, ich möchte, dass dieser Speicher halt eben nur ausschließlich lesbar ist oder dass halt eben nur beschreibbar ist oder dass dieser hier dem ausführbar ist, zusätzlich zum lesbar sein. Das wird von Interim bisher noch nicht verwendet. Also Speicherprotection gibt es unter dem Raspberry Pi 2 nicht. Genau, andere Systeme, die dadurch initialisiert werden, sind UART. Das ist, kann man sich wie eine andere Bezeichnung für serielle Konsole vorstellen. Also ein Debug-Interface, da kannst du vier Drähte anklemmen und dann halt eben über USB das in deinem Rechner dran haben und so dann Debug-Messages rausbekommen, welche und eigenen Input eingeben können. Das ist verdammt praktisch zum Debuggen, insbesondere wenn gar nichts anderes geht. Genau, der Framebuffer muss dann eingerichtet werden und im Fall von Raspberry Pi 2 gibt es noch verschiedenste USB-Geräte. Einmal gibt es, über USB kannst du eine Tastatur und eine Maus anschließen. Dafür muss das Protokoll entsprechend können. Aber ein anderes dafür ist die Netzschnittstelle, die ist nämlich intern als ein USB-Gerät implementiert. War wohl kostengünstiger für die gewesen. Genau, danach sieht aber der Starter dem relativ ähnlich aus wie beim Hosted Mode. Es wird der JIT-Compiler initialisiert, die Dateisysteme werden alle geladen und danach wird eine grafische REPL gestartet. Genau. Interim hat eine gewisse Abstraktion in Devices hinweg. Diese geht in eine andere Richtung, als zum Beispiel unter Linux es zu sehen ist. Die Idee dahinter ist, wir haben verschiedene Hardware. Wir haben zum Beispiel einen virtuellen Bildschirm unter SDL2, aber wir haben auch einen echten Bildschirm, der im Prinzip einfach nur ein Array ist, in das man halt eben reinschreiben kann und der zu einem 24-Zoller gehört. Es gibt aber keinen Grund dafür, warum die API für diese beiden grundverschiedenen Geräte komplett anders sein sollte. Idealerweise will man die gleiche haben, wenn man ein Programm hat, das halt eben man einmal schreiben muss und unter beiden Geräten dann auch läuft. Genau, die Implementierungen davon sind allerdings gar nicht erst berührt. Das erlaubt halt eben so nette Sachen, wie zum Beispiel, dass man Host-Mode schön testen kann und dass man dann eben später, wenn alles halt eben läuft, das Bare-Metal auch nochmal kurz ausprobieren kann, ob alles passt. Ein Beispiel davon ist das Keyboard. Das ist dreimal implementiert, einmal für SDL2, einmal über UART und einmal über eine USB-Schnittstelle. Genau, der Compiler, ich habe das kurz angerissen vorher. Das Hauptproblem ist, die einfachste Art und Weise, einen Interpreter zu bauen, wäre wahrscheinlich viel zu langsam. Ich habe vor einigen Monaten einen Vortrag darüber gehört, wie man sowas machen kann. Das ist ein nicht allzu schwieriges Projekt, aber würde halt eben nichts bringen, wenn man ein ganzes Betriebssystem damit halt eben steuern wollen würde. Die andere Alternative für rasend schnellen Code wäre ein traditioneller Ahead-of-Time-Compiler, also dass man halt eben Code hat, dieser ein Programm erzeugt und das halt eben ausgeführt wird. Das ist im Fall des Interpreters nicht wirklich verwendbar. Klar, man könnte cheaten und im Hintergrund halt eben einen solchen haben und Programme starten, aber weil wir einen sprachbasierten Kernel haben, geht das nicht wirklich in unserem Fall. Das heißt also, wir brauchen eine andere Lösung. Eine Alternative wäre ein Bytecode-Interpreter. Das wäre relativ fix. Das wird in vielen Implementierungen genutzt, wie zum Beispiel in Python, in Ruby und JavaScript-Engines und hast du nicht alles gesehen. Und, aber der Autor hat sich für einen inkrementellen JIT-Compiler entschieden. Hier ist noch anzumerken, dass JIT-Compiler wird umgangssprachlich gesagt, um zu sagen, was genau damit gemeint ist. Es gibt da mindestens zwei Arten. Einmal inkrementelle. Das heißt, du hast da ein Stück Code, das kompilierst du und das kannst du dann eben, diese kompilierte Funktion eben zusätzlich zu den anderen ausführen. Das heißt also, du würdest für Stück dein Programm kompilieren und könntest halt eben Stück für Stück die neue Funktionalität nutzen. Im Vergleich dazu gibt es die Tracing-JIT-Compiler. Die werden auf ein bestehendes System gesetzt, wie zum Beispiel im Fall von JavaScript-Engines gibt es einen Bytecode-Interpreter. Unter diesem hast du halt eben Bytecode und der JIT-Compiler, der macht erstmal eine Analyse, was sind die heißen Stellen, wo es sich lohnt zu optimieren. Wenn er solche gefunden hat, dann konvertiert er halt eben da den Bytecode zu nativen Code und kann diesen dann stattdessen ausführen. Das sorgt für extrem gute Resultate in Benchmarks, aber auch für reale Anwendungen und ist deswegen halt eben für alle möglichen Systeme halt eben ein interessantes Forschungsthema. Genau. Ja, dieser JIT-Compiler, der abstrahiert über verschiedene Instruktionssets hinweg. Interim unterstützt ja vier verschiedene Instruktionssets, nämlich x86, AMD64, M68K und AM64. Und es wäre halt eben doof, halt eben für jede einzelne dafür selber Instruktionen ausgeben zu müssen. Deswegen wird ein Weg abstrahiert und es wurden halt eben neue Befehle eingeführt, welche halt eben je nach Backend halt eben Verschiedenes ausgeben. Genau, das Lisp wird halt eben zu diesem ausführbaren Set kompiliert. Das heißt also, wenn zum Beispiel eine if-Instruktion gefunden wird, dann wird halt eben eine dieser abstrakten Anweisungen halt eben ausgegeben und dann je nach Fall halt eben eine weitere. Genau, dieser generierte Code, der wird in ein Stück ausführbaren Speicher hereingeschrieben. Das braucht man dann nur noch zu einem Funktionspointer zu casten, kann es aufrufen und tada, hat man ausführbaren Code gebaut. JIT-Compiler. Das ist also nicht sonderlich schwierig. Jedoch gibt es dabei einiges an Tücken. Eine Tücke dabei ist zum Beispiel die Calling Convention. Wenn man zum Beispiel Code baut, der irgendwo eine C-Funktion aufruft, dann muss man je nach Plattform halt eben aufpassen, wie man der genau Argumente übergibt. Das ist nämlich je nach Plattform halt eben sehr, sehr unterschiedlich und darauf muss man entsprechend achten. Das Problem haben wir in dem Fall nicht, weil so ziemlich alle Funktionen davon null Argumente akzeptieren und nur in einigen Fällen eben extra darauf aufgepasst werden muss. Anderes Problem sind es Memory Barriers. Moderne CPUs haben verschiedenste Optimierungen da drin, die es erlauben, Code noch schneller auszuführen, damit die auch komplett ausgelastet ist. Ein davon zum Beispiel ist, dass die Instruktionen nicht in der Reihenfolge ausgeführt werden müssen, in der sie überhaupt reinkommen. Das würde man als Out-of-Order-Execution bezeichnen. Und es gibt noch andere Optimierungen der Sorte, welche einem das Leben schwer machen können. Diese können zu interessanten Effekten führen, wenn man dann einen JIT-Compiler verwendet, weil der Prozessor dem nicht weiß, was er an einer Stelle tun soll. Deswegen sieht man in Interims-Code dafür den Raspberry Pi 2, also für AM64, sieht man eben verschiedenste Versuche, da drumherum zu arbeiten. Zum Beispiel, indem einmal alles an gecached Instruktionen einmal geflasht wird und dadurch erzwungen wird, dass sie einmal alle in richtiger Reihenfolge laufen. Schließlich das größte Problem, Debugging. Es ist nicht besonders hilfreich, wenn es halt eben irgendwo an einer Stelle kracht, wo generierter Code nicht das Richtige tut und man einfach nur disassemblieren kann und mehr nicht. GDB hilft einem dabei nur bedingt an der Stelle und ja, wenn ich so ein Projekt anfangen würde, würde ich es wahrscheinlich mit einem Bytecode-Interpreter probieren und den vielleicht um ein Tracing-JIT erweitern oder ein Fondness-Projekt ersorten müssen. Ich weiß nicht. Aber ja, das ist relativ tricky. Genau. Interim kann gewissermaßen Multitasking, also es faked das. Das Betriebssystem selber ist Single Task. Das heißt also, wenn du irgendwas ausführst, was das System blockiert, dann ist Schicht im Schacht. Kannst einfach nichts anderes machen, als einmal neu zu starten und gut ist. Das heißt also, Multitasking wird durch Kooperation emuliert. Dafür ist die einfachste Art und Weise, dass man einfach selber Tasks halt eben baut. Also man hat eine Liste von Funktionen, von denen soll jeder halt eben am besten sofort instant ausführbar sein und diese wird nacheinander abgearbeitet. Das wird tatsächlich in produktive Systeme eingesetzt. Zum Beispiel habe ich gehört, dass das bei einem Satelliten der Fall sein sollte, einfach weil da kein Platz für ein Betriebssystem war, das das Ganze auf eine schlaue Art und Weise tun wollen würde. Und das funktioniert wunderbar für die. Das heißt also, so weit entfernt von tatsächlich eingesetzten Programmen ist das jetzt nicht. Genau. Okay. Zu Interimssprache. Die Grundeigenschaften. Es ist ein Lisp, wie wir hoffentlich bisher festgestellt haben. Gut. Aber warum ist das jetzt ein solcher großer Deal? Warum können wir nicht stattdessen einfach C nutzen, das vielleicht irgendwie interpretieren, wie es andere Leute schon mal probiert haben zu tun? Nun, Lisp hat einige Eigenschaften, die es halt eben relativ interessant machen. Also einerseits ist diese Art von Sprachen halt eben relativ high level und in unserem Fall auch minimalistisch genug. Das heißt also, wir können diese manipulieren. Wir können zum Beispiel Programme schreiben, welche andere Programme für uns generieren würden. Wir können zum Beispiel, wenn wir wollten, einen Compiler bauen, der es halt eben von einem besseren Lisp-Dialekt zu einem weniger fähigen Lisp-Dialekt übersetzt. Das ist unter anderem einer der Pläne vom Autor dazu. Und das Feature, das uns das erlaubt, überhaupt zu tun, das ist halt eben, dass Lisp homoikonisch ist. Das heißt, dass die Repräsentation von Lisp, die interne Repräsentation, dem Benutzer bereitgestellt ist und genau den Datenstrukturen entspricht, die man auch sonst nutzen kann. Das heißt, wenn ein Programm eingelesen wird, sind das eigentlich nur verschachtelte Listen. Diese verschachtelten Listen können wir mit Listenoperationen bearbeiten und dadurch können wir zum Beispiel Makros bauen, welche mehr tun können, als nur Text zu verarbeiten. Das ein gewaltiger Verbesserung ist im Vergleich zu C, wo das nicht möglich ist und man Sachen machen muss, wie zum Beispiel alles in ein Do-While zu packen, das nullmal ausgeführt wird, weil man sonst keine Blocksyntax hat. Genau, die Features von Interim sind relativ wenig im Vergleich zu anderen, besseren Lisp-Dialekten. Das gehören so Sachen wie, du hast Variablen, die können global, lokal sein. Arithmetik ist möglich, aber nur auf Integers. Es gibt einfache Kontrollstrukturen, man könnte noch ein bisschen mehr einbauen, aber das ist gerade nicht so die Priorität. Es gibt einfach Manipulation von Listen und Arrays. Man kann Introspektion betreiben, also mal anschauen, welche Symbole sind dem System bekannt, also was kann ich jetzt gerade ausführen. Man kann Sachen serialisieren und wieder einlesen. Und wir haben den Dateisystemzugriff, über den die Systemfunktion implementiert wird. Als Typen haben wir das gängige Zeug, Integers, Strings, Byte Arrays, Funktionen, Listen und sogar Structs. Was hier eher interessant ist, halt eben, was dann nicht dabei ist, zum Beispiel Booleans. Wir sind also da auf dem gleichen Stand wie C. Wir nutzen stattdessen 0 und 1. Das ist okay, aber könnte schöner gelöst sein. Und assoziative Arrays haben wir da auch nicht. Schließlich ein weiterer Punkt, der halt eben hier interessant ist. Das System hat Garbage Collection, allerdings ist diese nicht automatisch. Das heißt also, ja, es werden eine Menge Objekte alloziert. Man muss sich also über Speicherverwaltung wesentlich weniger in den Kopf machen als in C. Allerdings muss man die Garbage Collection manuell triggern. Wenn man das nicht tut, dann läuft man irgendwann das Maximallimit rein und es crasht. Genau, das ist relativ tricky, das richtig zu handhaben. Warum, würde ich jetzt an einer anderen Stelle genauer erklären, aber man kann damit arbeiten. Und ich habe gehört, es soll andere Systeme geben, die das auch tun. Bisher ist aber das mein erstes, bei dem ich das Problem hatte. Genau. Unterschied zu anderen Lisp-Dialekten, das wird hauptsächlich für die Leute interessant sein, die halt eben sonst mit einem Lisp zu tun haben. Also, es erinnert mehr an einen Basic als an einen kompletten Lisp halt. Zum Beispiel ist eine Eigenschaft, dass das Letzte drin keinen Body hat. Man sagt einfach nur, das hier ist eine lokale Variable und hat keinen Body, für den diese lokalen Variablen gelten. Das hat unter anderem den Nebeneffekt, dass es nur in Funktionen zulässig ist. Das ist eine gravierende Limitierung, weil die dafür sorgt, dass man den globalen Namespace eher verschmutzt, wenn man nur mit globalen Variablen an beliebiger Stelle definieren kann und lokal nur in Funktionen. Do ist niemals implizit. Das sorgt für wesentlich längeren Code, wenn man immer ein While in einem While halt eben Sachen ein Do reinwickeln muss. Und wenn man das nicht tut, dann Sachen aus unerklärlichen Gründen nicht funktionieren. Es gibt keinerlei syntaktischen Zucker wie Makros, F-Expressions oder gar Reader-Makros. Das heißt also, wir müssen mehr schreiben, als wir es anderswo gewohnt sind. Es gibt keine Booleans. Das ist okay als Limitierung. Serialisierung ist nur mit fixen Buffern möglich. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel wollen, okay, wir haben hier eine Listdatenstruktur, wir möchten sie in Datei speichern, müssen wir uns überlegen, wie groß ist der Buffer, in den wir es reinschreiben wollen. Wir können nicht einfach sagen, ja, mach einen String daraus, der genau die richtige Größe hat. Das ist nicht möglich. Das führt dann dazu, dass wir da keine Formatfunktion haben oder überhaupt eine String-Konkatenierfunktion, welche mit beliebigen Input funktioniert. Da können wir halt eben noch nachbessern. Und zu guter Letzt, die Standbibliothek ist sehr, sehr eingeschränkt. Unter anderem sind da so Sachen drin wie OR, was nur zwei Argumente akzeptiert, welche diese Booleans, also 0 oder 1 sein müssen. Es gibt Sachen wie String-Len, weil die String-Len halt eben nicht zwangsläufig das, was du erwarten würdest. Denn Strings werden mit 0 terminiert. Und so Sachen wie Sinus, also was man eben eigentlich nicht erwarten würde, selber zu implementieren zu müssen. Genau. Zu etwas Beispielcode. Hier habe ich mal ein Hello World ein bisschen angepasst. Hier sieht man die grundlegende Syntax. Funktionsaufrufe sind eine Liste, bei der halt eben das erste Element da drin, einmal die Funktion ist, die man aufruft, und die restlichen Elemente, die Argumente dazu. Das heißt also, hier wird einmal def aufgerufen. Def definiert etwas. Da kommt der Name und dann noch schließlich der Wert. Das heißt, hier wird eine globale Variable greeting auf den String hello world gesetzt. Diese kann man in einer anderen Funktion diese Variable ausgeben. Das print würde dann zu hello world evaluieren. Interessanter ist halt eben das put 8 hier an der Stelle. Hier manipulieren wir einmal den String in greeting selber drin. Das heißt also, wir würden einen Byte, deswegen die 8, einmal ersetzen an der Position 11 durch etwas anderes. Hier sieht man eine weitere Limitierung, nämlich dass es keinen Support für Characters gibt. Das heißt also, man muss selber welche zusammenklauben, weil es noch nicht mal Syntax dafür gibt, um diese einlesen zu können. Das heißt, wir müssen einmal aus so einem Fragezeichen-String das erste Byte rausholen und es ans Ende von dem String reinzuschreiben. Das Resultat davon wäre, dass Hello World nicht mehr so affirmativ ist. Genau, zu weiteren Beispielen. Wir haben grundlegende Arithmetik. Das Plus, das kann nur zwei Argumente, aber tut sonst alles, was es halt eben tun soll. Wir können Listen konstruieren. Das geht mit den grundlegenden Operatoren cons und list. Cons baut ein paar von Listen zusammen. Das ist eine List so gelöst, dass wir linked Lists haben, anstatt von dynamischen Arrays. Das heißt also, wir haben immer einen Kopf, eine Liste und einmal den Rest da dran. Wir müssen also darauf aufpassen, dass wir eine Liste bauen, dass diese irgendwie terminiert ist. Das passiert in Interim durch nil, durch diesen besonderen Wert. Oder dass wir wissen, dass sie an der Stelle nicht terminiert ist und entsprechend handeln. Zur Bequemlichkeit gibt es die Funktion list, welche direkt einmal das rekursive Konstruieren macht. Diese tut im Prinzip genau das wie eine wiederholte Anwendung von cons mit einem nil als finalem Wert, wie man hier in den Werten sieht. Genau. Zum Manipulieren von Byte Arrays. Dazu haben wir Operationen wie put 8, get 8 und noch anderen weiteren Bitbreiten. Die werden aber gleich in einer besseren Demo hergezeigt. Und damit demonstriere ich, wie ich hier an der Variable Bytes, welche halt eben diesen zwei Bytes hier, 1, 2 und 3, 4 entspricht, einmal die beiden Bytes einmal herumgetauscht werden. Hier ist es ganz praktisch, dass wir hexadezimale Konstanten drin haben. Genau, für das letzte komplexere Beispiel habe ich hier mal die Fakultätsdefinition gebaut. Diese funktioniert nicht rekursiv, sondern iterativ. Hier wird einmal an den Namen Factorial eine Funktion gebunden. Das wird mit der speziellen Form fn gemacht. Diese bekommen danach Argumente, und das letzte Argument dazu ist der Body der Funktion. Das ist wiederum anders als ein herkömmliches Dialekt, wo man eine Liste von Argumenten hat. Genau, weil das nur ein Argument sein darf, muss ich das hier in ein Do reinwickeln. Und dieses Muster sieht man hier im While drin. Da muss man auch die Inhalte davon in ein Do wickeln, damit sie alle auch auf einmal gemacht werden und nicht nur das erste oder letzte ausgeführt wird. Genau, hier definiere ich lokale Variablen, einmal eine Zählervariable i und ein Resultat, das ich am Ende ausgebe. Und solange wie i kleiner ist als n, das wir hier rausnehmen, wird einmal i erhöht und das Resultat mit i multipliziert. Genau, und am Ende ist das Resultat, wie wir erwarten, die Fakultät von 4. Okay, kommen wir mal zum spaßigsten Teil des Ganzen, die Dateisysteme. Diese sind nach Plan 9 modelliert. Das heißt also, dabei haben sie sich auf die äußere Darstellung von fokussiert, weil unter Plan 9 sind das virtuelle Dateisysteme. Das heißt also, Hier ist es vom Anschein her, dass okay, es wird unter einen Mount Point etwas reingemountet, man kann damit operieren. Aber was eigentlich viel interessant an Plan 9 ist, ist, dass es ein Protokoll gibt, welches es überhaupt erlaubt, dass man halt eben so eine Art Dateisystem implementieren kann. Und dieses Protokoll kann Netzwerken, genau der Teil ist in Ethereum nicht implementiert. Dennoch ist es interessant, dass sie halt eben zumindest diesen Schritt gewagt haben. Ja, genau, fürs Mounten braucht man zwei Sachen. Einmal einen Pfad und einmal eine List von Händlern. Davon sind aktuell 4 definiert. Die grundlegendste Operation wäre Open. Das öffnet ein Stream-Objekt. Hier kann man Initialisierung machen. Zum Beispiel, wenn man einen Bildschirm darunter haben wollen würde, würde man halt eben da einmal das Pixelformat darunter setzen. Die Operation MMap, die ist dem passenden Linux-Syscall nachempfunden, welches einem erlaubt, eine Datei in Speicher halt eben da drin abzubilden, sodass man eben diesen bearbeiten kann und halt eben Änderungen in dieser Datei geschehen. Genau, diese fordert hier eine alternative Repräsentation des Pfades an. Das wird nur an einer Stelle genutzt, sonst nicht. Schließlich haben wir Receive und Send. Mit denen können wir ein Objekt auslesen aus einem Stream und eins da reinschieben. Das ist eine Verbesserung im Vergleich zu Plan 9, wo man nur Strings hatte, anstatt beliebige Objekte. Das heißt also, das Parsen fällt uns somit weg. Allerdings müssen wir an der Stelle auch wissen, was wir eigentlich da genau erwarten, um damit was anfangen zu können. Als Beispiel habe ich hier das Framebuffer-Dateisystem. Davon gibt es mehrere Implementierungen. Genau, und hier sorgt er für das Open. Das öffnet einen Kontrollkanal für den Framebuffer. Dieser Kontrollkanal ist eigentlich nur interessant für das Blitten. Das heißt also, wenn man auf einem solchen Bildschirm was gemalt hat, kann man verschiedenste Pixel setzen, aber man sieht noch nichts davon. Wenn überhaupt irgendwas da drauf projiziert wird auf diesen Bildschirm, damit eine Änderung zu sehen ist, muss man ein sogenanntes Blit halt eben ausführen. Und dafür gibt Open einen solchen Kontrollkanal dafür. Unter Plan 9 ist es ein bisschen anders gelöst. Da gibt es extra eine CTL-Datei, die nur dafür gedacht ist. MMap. Das fordert einen Framebuffer an. Das heißt also, man bekommt ein Array, in dem die ganzen Pixel drin leben, die man so manipulieren kann. Das heißt, man kann die Put8 und Get8-Operationen darauf anwenden und kriegt dann rohe Werte daraus. Receive kann eine Liste von Attributen über den Framebuffer ausgeben oder die Attribute selber. Das heißt also, wenn man unter Receive sagt, ich möchte vom Framebuffer die Tiefe, kommt auch die Zahl dabei raus. Und man kann mit der dann weiterarbeiten. Send löst auf diesen Kontrollkanal, den wir mit Open geöffnet haben, eine Blit-Operation aus. Genau, hier habe ich ein Codebeispiel für Framebuffer-Parameter. Das öffnet den Framebuffer, tut aber danach nichts viel mehr, als einmal die Attribute rauszufinden und mit denen zu errechnen, wie viele Pixel im Framebuffer drin sind. Das heißt also, dafür habe ich einmal den Kontrollkanal geöffnet. Den könnte ich vielleicht an einer späteren Stelle brauchen. Kann man aber erstmal ignorieren. Und mit dem kann man eine Refresh-Funktion definieren. Diese schickt ein beliebiges Argument, in dem Fall 0, an den Framebuffer. Und dadurch wird ein Blit ausgelöst. Load ist eine Hilfsfunktion, die aus einem Pfad einmal die Inhalte rausholt. Diese macht ein Open und danach ein Receive. Genau. Die Breite, die können wir über unter framebuffer/width halt eben herausfinden, mithilfe dieser Load-Funktion. Gleiches gilt für die Höhe und die Tiefe. Dabei kommen bei uns Zahlen raus. Wir müssen hier also kein weiteres Parsing betreiben. Mithilfe dieser können wir einen sogenannten Pitch ausrechnen. Das bezeichnet, wie viele Pixel eine Bildzeile braucht. Man könnte naiverweise annehmen, dass die Pixel für eine Bildzeile eben genau der Breite entsprechen. Das ist aber nicht der Fall, weil man ja noch eine Tiefe hat. Das heißt also, wenn man zum Beispiel 3 Bytes pro Pixel braucht, müsste man die Breite noch mit 3 multiplizieren, hätte dann einen sogenannten Pitch dabei raus. Die gesamte Größe vom Framebuffer, die würde sich dann aus Pitch mal Höhe ergeben. Das wäre in unserem Fall von 1080p 960.000 Pixel. Genau. Zu etwas Framebuffer-Manipulation. Wir würden mit MMap die Pixel in einem Byte-Array rausholen und uns eine Farbe definieren. In dem Fall schwarz, weil normalerweise schaut das System einen weißen Bildschirm und schwarz sieht man am ehesten da drauf. Genau. Die Funktion PaintPixel, die würde auf diesem Framebuffer die richtige Position rausfinden, die Farbe reinzumalen. Das heißt also, wir würden einmal mithilfe von dem Pitch, X, Y und der Tiefe ausrechnen, welchen Offset wir reinschreiben müssen und danach nicht 1 Byte, sondern gleich 2 Bytes reinschreiben. Das liegt daran, weil die Tiefe unter dem Raspberry Pi und im Host-Mode immer 2 Bits ist und ich das der Einfachheit halber annehme, dass es halt eben dem immer so ist. Genau, diese wird halt immer den Offset, diese Pixel reinschreiben. Wenn wir PaintPixel dann mit den Koordinaten 0, 0 aufrufen, müsste es halt eben da an der Stelle einen Pixel geben. Genau, ich habe eine Demo geschrieben, welche ein bisschen mehr tut, damit man sich dann nicht auf den einen Pixel in der Ecke konzentrieren muss, um irgendwas zu sehen, nämlich eine Palette. Die Grundidee dabei ist, dass ein Framebuffer erlaubt halt eben eine gewisse Menge an Farben. Wie viel hängt davon ab, wie viele Bytes pro Pixel gebraucht werden? Das heißt also, wenn wir eine Tiefe von 1 BPP hätten, wären das 2 hoch 8, das wären 256. In unserem Fall von einer Tiefe von 2 Bytes pro Pixel wären das 65.536 Stück. Genau. Wir können das in ein Quadrat reinmalen, weil rein zufälligerweise wäre das halt eben als Quadrat darstellbar, diese Zahl. Wenn wir für jeden einzelnen Pixel einen anderen Farbwert reinschreiben, hätten wir eine Palette. Den Code dafür, Moment, genau, hätte ich da drunter. Hier sieht man einzelne Funktionen, die ich vorher dafür demonstriert hatte. Genau, und hier definiere ich einmal die Start- und Endwerte. Der Startwert wäre einmal 0. Genau, und der Maximalwert, den können wir aus der Tiefe rausfinden. Hier multipliziere ich einmal die Tiefe mit 8, ziehe 1 davon ab und shifte 2 um diesen Betrag herum. Dabei kommen 65.535 raus. Genau, und die Funktion paintPalette, die geht einmal durch, also von 0 bis zu diesem maximalen Wert einmal komplett durch und macht für alles da einen paintPixel auf die entsprechende Koordinate drauf. Weil dabei relativ viel passiert, habe ich jetzt noch eine Garbage Collection reingetan, die halt eben immer alle 256 Schreiboperationen reinkickt, damit das Ganze nicht ganz so langsam ist und uns der Speicher nicht frühzeitig ausgeht. Danach wird der Wert von pen um 1 erhöht. Genau. Der restliche Code darunter ist einmal für rausfinden, wie wir, wo, in welche Position wir es malen müssen, damit es zentriert ist. Dafür habe ich einmal die Breite minus, also die Breite vom Bildschirm minus die Breite von der Palette genommen, durch 2 geteilt und das gleiche für die Höhe getan. Und schließlich haben wir die Main-Funktion darunter. Diese würde eine Palette an die entsprechende Position dran malen, ein Garbage Collection ausführen und in einer Dauerschleife Refresh ausführen, was eine Bildoperation verursacht. Das kann ich jetzt mal kurz demonstrieren. So, genau. Das wäre das Resultat dieser Operation. Hier sehen wir, 16 Bits sind eine ganze Menge mehr als 8 Bits, aber es ist ein bisschen einschränkend, was wir damit malen wollen. Wenn ich zum Beispiel ein Foto damit repräsentieren würde, hätte das wahrscheinlich ein bisschen Wending drin. Es wären keine ganz so sauberen Verläufe drin, aber man könnte zumindest wesentlich mehr erkennen als mit 256 Farben. Genau, diese Palette hat die gängigen Farben drin, also schwarz, weiß, cyan und so sollten funktionieren. So. Genau. Zurück zum nächsten Dateisystem. Es ist schön und gut, dass wir auf einen Framebuffer draufmalen können, aber eine andere interessante Option ist, dass wir auf Dateien zugreifen können. Dafür hat Interim von Plan 9 das SD-File-System ausgeliehen. Das steht für Storage Devices. Dieses ist zweimal implementiert, einmal mit rein POSIX-kompatiblen Funktionen, das heißt also, das sollte im Hosted-Mode unter jedem unterstützten Betriebssystem laufen, und einmal eine FAT-Implementierung, weil der Raspberry Pi traditionellerweise mit einer SD-Karte läuft, auf der FAT32 drauf ist. Genau. Open und MMAP sind dabei nicht implementiert, weil diese nicht besonders viel Sinn ergeben würden. Jedoch gibt es Receive, das kann man entweder mit einem Verzeichnisnamen aufrufen, dann kriegt man eine Liste von Einträgen dabei raus, oder mit einem Dateinamen, dann kriegt man den Dateinamen in Form von Bytes raus. Send schreibt eine Datei rein, das muss ich fürs POSIXFS implementieren, weil das bisher nur auf FAT funktioniert hatte, damit ich das überhaupt hier demonstrieren kann. Genau, als Beispiel hätte ich hier, wie man ein Bild lädt. Normalerweise ist Bildladen relativ komplex, also aus guten Gründen nutzen Leute dafür vorgefertigte Libraries wie libjpeg, libpng, libgif oder größere, die halt eben das alles ein bisschen schöner machen. Allerdings wollen wir das hier so einfach wie möglich tun. Deswegen wäre dafür die stupideste Variante, keinen Image-Loader zu basteln, sondern die rohen Pixel einfach reinzuladen. Dafür müssen wir ein bisschen Vorbereitung betreiben. Ich habe dafür FFmpeg genommen, weil es halt eben das 565-Format halt eben kann. Und genau, den Aufruf sieht man da einmal in der Command-Line dafür. Da muss man genau die 565 dafür angeben. Und fürs Laden ist es halt eben genau, fürs reine Laden ist halt eben nicht nötig, dass man dafür mehr weiß. Das heißt, wir können dafür die Load-Funktion wieder verwenden und diese dann auch auf einen bekannten Pfad anwenden. Und dann haben wir ein Byte-Array, in dem alle Bildpixel drin sind. Genau, ich habe das mal umgesetzt für eine Demo, die ich im README gesehen habe. Diese verwendet Grumpy Cat, aus welchem Grund auch immer. Ich habe das Originalbild wieder gefunden und mal entsprechend vorbereitet. Da würde ich den Code noch mal kurz herzeigen wollen. Das verwendet halt eben den meisten Code, den wir vorher gesehen haben, wieder. Neu hier ist eine Paint-Image-Funktion. Diese geht durch jeden einzelnen Pixel durch und errechnet für diesen wiederum die korrekte Koordinate und kopiert diesen dann darüber. Weil wir es hier mit einer Bildtiefe von 2 Bytes zu tun haben, wird dabei alle 2 Bytes weiter iteriert, anstatt über jedes einzelne Byte davon. Genau, ansonsten ist das nicht weiter interessant. Das Bild wird halt eben leicht versetzt hingemalt. Aber genau, eine andere interessante Sache daran ist, wir müssen die korrekten Dimensionen wissen vom Bild, weil sonst dabei Müll rauskommt. Das kann ich noch kurz demonstrieren, wie es halt eben alternativ aussehen wird, wenn man die nicht genau richtig hinbekommt. So. Genau. Ja, also hier passiert nicht viel mehr. Worauf man hier aufpassen muss, ist, dass das von den Bilddimensionen reinpasst, weil wenn man über die Grenzen des Framebuffers hinausschreibt, hält ein Zähler von nicht ab. Allerdings gibt es dann unschöne Segfaults hinterher, spätestens wenn man das Programm wieder zumacht, weil es dann probiert, die zu freen, keinen Nullbyte findet und irgendwo anders dann reinläuft und dann abstürzt. Genau. So, ich kann mal testweise die Dimension mal austauschen. Mal gucken, was dann in dem Fall passieren würde. Ja, dabei hätte man halt eben Müll raus. Das ist wohl der Grund, das ist der wahre Grund, warum Bildformate existieren. Nicht nur hat man da so angenehme Sachen, wie dass es komprimiert ist, dass man eben nicht so große Bilder hat, sondern auch so Informationen drin wie Breite und Höhe vom Bild und überhaupt, was man für Art von Daten erwarten kann. Das muss man in unserer vereinfachten Variante schon vorher wissen, damit das überhaupt funktioniert. Genau, ja, hier ist also die Kenntnis von Breite und Höhe nötig. Ein Image-Loader brauchen wir nicht. Und hier passiert nichts wirklich Interessanteres mehr, als ein Pixel von einem Byte-Array auf einen Pixel von Framebuffer rüber transferiert wird. Genau. Nächstes Beispiel. Ich habe ein Hello World gebaut, allerdings fand ich die textuelle Variante etwas langweilig und wollte es deswegen grafisch machen. Die Hürde dabei ist normalerweise das Font-Format. Es gibt dafür Sachen wie TTF, OTF. Diese sind sehr, sehr komplex. Es gab in letzter Zeit Leute, die aktiv probiert haben, das zu fassen, mit großartigen Resultaten, insbesondere unter Windows, weil dort das Font-Loading in Kernel implementiert wird, aus Gründen. Und ja, das möchte man selber sich nicht antun. Es gibt Zähler, bis vielleicht das Problem, möglichst wenig Code zu machen. Ob die da sicherer sind als ein Windows oder Linux mit einer Schwachstelle da, ist fraglich. Deswegen wird hier ein alternativer Ansatz genommen. Wir speichern nämlich die Fonts in Form einer Bitmap, von der wir herausfinden können, welches Zeichen welcher Position drin stehen würde. Dieser Ansatz wurde für GNU Unifont genommen und ist deswegen halt eben verwendet worden in Interim. Das heißt also, was wir hier nur tun müssen, ist kleine Bildchen von einer Position an eine andere rüber zu kopieren. Das heißt also, damit können wir ein bisschen mehr machen, als einen Text zu schreiben. In der grafischen REPL ist so zum Beispiel der Cursor implementiert. Der ist auch einfach nur ein Glyph aus dem Font, der in die richtige Position hingemalt wird. Das erkennt man daran, dass ein bisschen zu viel Weiß da drumherum gemalt wird, weil es ja nun richtig ist, dass sie darüber kopieren, aber sonst geht das so eindeutig klar. Genau. Der Code dafür braucht ein bisschen mehr Vorbereitung. Hier lade ich wieder mal Pixel in ein Array rein und dafür muss ich ein bisschen mehr Informationen, die wir wissen. Nicht nur habe ich hier Breite und Höhe davon, sondern muss halt eben wissen, in wie viele Spalten und Reihen das halt eben organisiert ist. Und wie zum Beispiel, wie viel Platz ich zwischen einzelnen Zeichen lasse. Das wird hier mit Rune Spacing gemacht. Die DrawChar-Funktion, die probiert es ein bisschen schlauer zu machen als das vorige mit dem Bild. Die findet einmal raus, an welcher Stelle sie das hinmalen müsste und kopiert dann für dieses einzelne Bild halt eben da die jeweiligen Pixel dabei rüber. Ich probiere hier nicht sowas wie Newlines zu implementieren oder andere Steuerzeichen. Deswegen wird das nur für Strings ohne diese da drin korrekt funktionieren. Genau, was also hier gemacht wird, wird, dass einmal hier an der ersten Position ein Pixel dafür rüber kopiert wird, wir das nochmal um eines erweitern, noch einen reinschreiben und genau, dann wird der Schleife danach weitermachen. Das wird einmal für Zeilen und Reihen gemacht und genau, und danach ist die auch fertig. Die DrawString-Funktion, die ruft dieses Primitiv halt eben wiederholt auf. Dabei gehen wir einmal, da finden wir einmal raus, wie groß der String ist. Hierbei gehe ich wieder aus, dass da keine Nulls da drin sind oder anderer interessanter Kram. Und zeichne halt eben für jedes einzelne Zeichen, was wir dafür rausbekommen haben, ein Zeichen an eine entsprechende Stelle. Und inkrementiere dabei den Offset um den jeweiligen Betrag, weil damit die halt eben nicht direkt aneinander geknallt sind. Genau. Damit können wir wieder, wenn wir aufpassen, halt eben nicht über Grenzen hinausschreiben, ein Hello World hinmalen auf den Framebuffer. Genau, das ist also weiter nicht besonders interessant. Wenn wir so Sachen machen würden, wie zum Beispiel die Exposition zu sehr zu erhöhen, könnten wir dabei andere interessante Effekte. Na, das hat noch nicht ganz gereicht. Das noch ein bisschen weiter erhöhen. Oh, verdammt. Falsches Fenster. Aber ich kann mal in der Zwischenzeit das hier nochmal starten. So. Genau, dabei hätten wir den interessanten Effekt, dass, oh Gott, da robbt es da einmal herum. Ja, das liegt an dem daran, dass das Betriebssystem uns nicht davon abhält, über solche Positionen wegzuschreiben, wie wir es in unserer Funktion auch selber nicht implementiert haben. Interim ist in der echten Funktion, die dafür genutzt wurde, eine kleine Hilfe dafür eingebaut, welche halt eben checkt, ob das Zeichen nicht allzu weit da rausragen würde. Allerdings ist diese imperfekt. Wenn wir nämlich ein halbes Zeichen darüber hinausragen, würde es dennoch halt eben in der nächsten Zeile da enden. So, okay. Nächste Demo, wenn wir schon Zugriff aufs Dateisystem haben und Bilder halt eben da reinmalen können, können wir nicht auch das Gegenteil machen, einen Screenshot machen. So ein Screenshot-Tool unter X zu schreiben ist herausfordernd, sag ich jetzt einfach mal. Aber unter Interim, weil wir Dateisystem haben, einfach zwischen Zweien hin und her kopieren können, wie wir lustig sind, ist das trivial. Das ist keine große Herausforderung. Dafür ist der Code nämlich... Moment... Ja, dafür ist der Code einfach nur diese Screenshot-Funktion. Die macht einen Send auf einen Pfad mit den Pixeln da drin und fertig. Das reicht aus, um einen Screenshot zu implementieren. Der schreibt dann genau dieses RAW-Format da rein, also dieses 565-Format, das ein 16-Bit ist. Das kann halt eben nicht mehr gängigen Image-Viewern geöffnet werden. Allerdings kann man halt eben mit FFmpeg oder ähnlichem verifizieren, dass dabei auch wirklich diese Bilder rausgekommen sind, die man da gescreenshottet hat. Ich habe mal aus Spaßeshalber einen besseren Screenshot-Funktion geschrieben, welche ein richtiges Format implementiert. Dabei hatte ich halt eben die Wahl zwischen zwei tollen Formaten, welche 16-Bit können, einmal BMP und einmal TGA. Ich habe mich für BMP entschieden und dafür brauchte ich ein bisschen mehr Support. Hier habe ich zum Beispiel eine Funktion, die mehrere Bytes in einen Buffer reinschreibt an einer bestimmten Stelle. Diese, genau, geht aber einmal durch den zu schreibenden Buffer durch, fängt bei 0 an, geht bis zur maximalen Position dabei und macht wiederholt einen Put8Buff auf den jeweiligen Offset und ja, wiederholt das, bis es damit komplett zu Ende ist. Ich habe eine weitere Hilfsfunktion schreiben müssen, welche Bytes vertauscht. Das liegt daran, weil im BMP-Format das angibt, durchgängig Little Endian zu sein, allerdings für an einer Stelle, nämlich den Pixeln selber im 16-Bit-Modus, Big Endian ist. Deswegen gehe ich da einmal komplett da durch und vertausche die da einmal, damit das alles richtig aussieht. Genau. Und die Screenshot-Funktion selber ist, die geht. Also dafür musste ich halt eben eine Spezifikation halt eben nochmal durchlesen. Da ist der meiste Code tatsächlich einmal die nötigen Größen ausrechnen, wie zum Beispiel, wie viele Pixel haben wir drin, wie groß sind die Header, an welcher Stelle wäre der Offset, an dem die tatsächlichen Pixel anfangen. Und wir würden Metainformationen daraus schreiben. Das gehören das Magic Byte, BM, Dateigröße, reservierte Bytes, Offset, noch mehr Metadaten, Farbmasken. Und danach kommen tatsächlich die Bilddaten dabei raus. BMP ist ein, sagen wir mal, interessantes Format in Hinsicht, weil es erfordert, dass du die Dinger von unten nach oben reinmalst. Das sieht man später, wenn wir das in einem Browser mal darstellen wollen, das resultierende Bild. Und der Code darunter rotiert einmal die Daten da von Little Endian zu Big Endian nochmal durch. Genau, so. Damit das ein bisschen interessanter wird, habe ich ein bisschen Zeug hingemalt, damit wir sehen, ob Farben richtig funktionieren. Das hier sind drei Quadrate, die einmal in reinem Rot, Grün und Blau daherkommen sollen. Das sind jetzt nicht so gut auf dem Beamer, aber das ist egal. Und damit können wir dem testen, ob das alles richtig funktioniert. Hier im Hintergrund sieht man, dass genau Sachen halt eben rausgeschrieben wurden in einer BMP-Datei. Diese können wir aufmachen. Da habe ich einige Sachen festgestellt, wie zum Beispiel, dass BMP unterspezifiziert wird. Ich habe nämlich in verschiedensten Viewen verschiedenste Resultate für das Bild rausbekommen. Zum Beispiel, wenn ich... Moment, falsches Terminal. Wenn ich zum Beispiel probiere, mit bevorzugten Image-Viewer das anzuzeigen, hat das einen gewissen Pinkstich, den man hierbei leider nicht sieht. Gut. Wenn ich das aber zum Beispiel in GIMP aufmache, sind die Farben komplett verkehrt. Da ist der Pinkstich halt eben ein Magenta, warum auch immer. Und die Farben sind auch ein bisschen da drin eingetönt. Tatsächlich ist das einzige Programm, in dem ich das korrekt dargestellt bekommen habe, mein Browser, also Firefox. Und Genau, da sieht das genau richtig aus. Ah, hm. Hier noch eine Demo von dem Bildladeeffekt. Wie man sieht, wird es von unten nach oben gerendert, weil so auch die Daten angegeben wurden. WMP ist ein hervorragendes Format. Es gibt eine Option, das nicht zu machen, nämlich indem man negative Bildgrößen angibt. Jedoch kommt damit nicht jeder Viewer klar. Also habe ich das nicht gemacht. Ich habe es mal ausprobiert, aber einige haben sich einfach geweigert, das aufzumachen, haben gemeint, die Datei wäre korrupt. Ja, das heißt also, mein Fazit an der Stelle ist, dass ja, Screenshot in einem Format ist schön und gut, aber relativ tricky. Es gibt Kompression, es gibt Bildformate. Ich habe testweise TGA ausprobiert, aber aufgeben müssen, weil ich dafür viel zu viel Speicher brauchte, um da irgendwas rauszuschreiben. Und naja, WMP ist auch nicht so mein Fall. Ich könnte vielleicht mit Formaten, die Kompression können, rumexperimentieren wie PNG, aber ich glaube, dann würde ich auch nicht glücklich werden. Da müsste man vielleicht einfache Bildformate definieren. Weiß nicht. Falls jemand Vorschläge hat, gerne her damit. Aber ja, okay. Nächste Demo. Nächste Demo. Diese hier ist eine klassische Demo, die schon im Jahr 1962 auf einem PDP 11, meine ich, gefunden wurde. Die ist als Munching Squares bekannt. Davon kann ich mal kurz den Code daher zeigen. Genau, da ist der Hauptcode, lebt hier in dieser Funktion. Welche Generationen kennt, die sind hier im Argument n angegeben. Und für jede Generation malt sie ein Bild da drin. Das hat Spalten und Zeilen. Diese werden ausgerechnet aus dem Pixel, der gemalt wird. Es wird eine Farbe bestimmt. Diese kann entweder schwarz oder weiß sein. Es wird ein Pixel an der entsprechenden Stelle hingemalt. Das ist hier so umständlich, weil ich dabei das hochskalieren konnte, damit ihr überhaupt irgendwas darunter sieht. Das ist also um Faktor 4 vergrößert. Genau, und in der Hauptschleife wird das für Generation 1 bis 16 gemalt. Der Effekt dafür sieht wie folgt. Ah, verdammt, Moment. So. Der Effekt dafür sieht wie folgt aus. Vielleicht kennt ihr den anderswo ja wieder. Den sieht man immer wieder in Demos, weil er so trivial zu implementieren ist. Und ja, vielleicht könnte ich den über die... Na, egal, ich lasse den mal so. Genau. Ja, also daran sieht man, dass hinter sowas wie Animation nicht viel zu stecken muss. Die Theorie dahinter ist, wir zeichnen etwas, wir warten eine Zeit ab, wir zeichnen was anderes. Hier existiert nichts Richtiges fürs Warten, also es gibt keinen Sleep oder dergleichen oder eine Clock, auf die man wiederholt schauen könnte. Stattdessen mache ich eine Garbage Collection und hoffe, dass es lang genug dauert. Und das tut es auch, damit man eben nicht nur ein Flickern sieht und ja. Genau. Der Algorithmus selber ist nicht besonders spannend. Man hat die Koordinaten x und y, macht daraus ein XOR und guckt, ob die kleiner sind als die Generation. Wenn ja, ist der Pixel schwarz, ansonsten weiß. Man kann ein größeres Bild angeben als 16x16, allerdings wird dafür nur der Effekt wiederholt anhand einer Diagonalen. Also sieht eben nicht so spannend aus. Das könnte ich aber mal. Oder? Das könnte ich hier mal auch kurz demonstrieren. Genau, da hat man den wiederholt und es läuft ein bisschen langsam, weil er muss durch mehr Pixel durchgehen. Allerdings ist es im Prinzip das Quadrat hier drauf wieder dupliziert. Das kann man halt eben beliebig lange weitermachen. Ich befürchte, ich muss das Ding dann selber killen. Oh, okay, gut. Das ja, das war anscheinend ausreichend. Okay. Okay. Noch ein weiteres Dateisystem, was ich hier nochmal abdecken will, ist das Keyboard-Dateisystem. Das ist wiederum verschiedensten Dateien implementiert. Es gibt eine SDL2-Implementierung. Unter Raspberry Pi gibt es eine über UART-Keys. Die ist praktisch, wenn man keine grafische Ausgabe hat und USB es auch nicht tut. Ansonsten habe ich sie bisher noch nicht genutzt. Und natürlich die haben über USB. Genau, diese implementiert nur eine Funktion, nämlich Receive. Wenn es eine aktuell gedrückte Taste gibt, wird diese zurückgegeben als Character, also als ASCII-Zeichen. Ansonsten gibt es Nil. Das heißt also, damit kann man wiederholt checken, ob irgendwas da rausgekommen ist. Und das werde ich in der nächsten Demo hier verwenden, nämlich, die habe ich Bounce genannt, weil man dabei ein Quadrat herumspringen sieht. Genau. Ich kannte diese aus einem uralten Programmierbuch. Vielleicht habt ihr sie auf eurem DVD-Player als Screensaver gesehen. Ein bisschen langsamer. Diese kann auf Eingabe reagieren. Wenn ich zum Beispiel die R-Taste drücke, ne? So, wenn ich die R-Taste drücke, dann wird das Ding rot. Okay, nicht ganz so reinrot, weil irgendwas am Beamer ist, aber ja, grün ist ein bisschen besser sichtbar. Und ich kann es mit Escape wieder auf den alten Zustand wieder zurück tun. Also ja, Keyboard-Eingabe funktioniert gut genug bis zu dem Punkt, dass man halt eben damit eine grafische REPL sich basteln kann. Genau. Der Code dafür, der tut zwei Sachen. Einmal habe ich hier eine Funktion definiert, welche ein Quadrat befüllt. Diese malt einfach wiederholt ein Pixel an jede Position des Quadrates hin, ist deswegen halt eben nicht besonders interessant. Etwas spannender ist halt eben, wie ich halt eben die Änderung der Richtung hier implementiert habe. Weil das ist ein bisschen abgeschnitten. Na gut, ich glaube, das ist jetzt nicht den Aufwand wert. Aber okay, ich glaube, wir können damit leben, dass hier die einöffnende Klammer hier nicht ganz zu sehen ist. Ja, hier habe ich einmal die initiale Position. Diese wird immer wieder geändert und einmal halt eben einen Offset, um den es halt eben in eine Richtung, einmal in die X-Richtung, in die Y-Richtung halt eben verschoben wird. Bei diesen kann sich das Vorzeichen ändern und das passiert jedes Mal, wenn man gegen eine der Kanten knallt. Dafür definiere ich einmal X selber um, damit es halt eben einmal weiter geschoben wird und einmal den Offset, indem ich das einmal mit minus 1 multipliziere. Genau, damit man den Eindruck hat, dass das Quadrat sich wegbewegt, anstatt dem seine letzte Position zu überschreiben, fülle ich noch einmal die vorige Position einmal mit weiß aus. Das wird in einer Schleife wiederholt gemacht. Zusätzlich dazu gibt es hier noch Keyboard Input. Hier sieht man eine weitere Schwachstelle, nämlich dass es kein Case oder Cont oder ähnliches Konstrukt gibt, sondern stattdessen einfach nur wiederholte Ifs. Das heißt, also hier wird einmal gecheckt, haben wir die Taste R gehabt? Wenn ja, setzt die Farbe auf Rot. Ansonsten hatten wir die Taste Grün G gehabt, setzen wir die Farbe auf Grün. Bei der Taste B die Farbe auf Blau. Bei Taste Escape auf Schwarz. Und sonst tun wir gar nichts. Das wird in der Hauptschleife zusätzlich zum Malen gemacht und erlaubt es uns, auf Input-Events zu reagieren. Genau, ja. Das wäre hier nochmal die Zusammenfassung von dem Algorithmus. Genau. Es gibt noch weitere APIs da drin. Diese habe ich jetzt nicht abgedeckt, weil es sonst ein bisschen zu lang werden würde. Wir haben es mit der Maus zu tun. Diese ist der Keyboard-API sehr ähnlich, deswegen habe ich es hier nicht behandelt. Da kriegt man eine Liste aus zwei Positionen zurück, plus noch, glaube ich, noch der letzten Position dazu. Es gibt ein Netzwerk-Interface. Das funktioniert leider nur unter dem Raspberry Pi 2. Das würde ich jetzt nicht selber nachbauen, weil das ein bisschen involvierter ist. Unter dem Raspberry Pi 2 wird ein eigener minimaler TCP-IP-Stack dafür nachgebaut. UDP funktioniert darüber noch nicht. Man kann also unter der Kenntnis von IPv4-Adressen da sich mit Freenode oder dergleichen verbinden. Und schließlich noch die Implementierung von eigenen Dateisystemen aus Lisp heraus. Das muss nicht zwangsläufig in C passieren, tut es aber erstmal, weil ohne Netzwerkzugang in Hosted Mode kann man da nicht wirklich viel interessante eigene Dateisysteme daraus bauen. Ein Beispiel für so eine tatsächliche Anwendung unter Linux wäre so Sachen wie JMTPFS. Falls ihr jemals euer Android-Gerät mal backuppen wolltet und dafür nicht eine App verwenden wolltet, sondern einen Dateimanager. JMTPFS erlaubt MTP umzumappen auf ein virtuelles Dateisystem von Fuse. Das ist da auch diesen nachempfunden. Damit könnt ihr den Dateimanager darauf loslassen. Einige Operationen sind ein bisschen langsamer, aber sonst kann man damit alle Dateien rüberkopieren, ganz gewohnt. Das gibt es für andere Sachen. Zum Beispiel gibt es ein FTPFS, SSHFS. Hauptsächlich so netzwerkrelevante Sachen oder mit speziellen Geräten zu tun habende. Genau, und damit bin ich auch schon mit den Demos erstmal für Interim durch, weil das ist so ziemlich alles, was man bisher damit tun kann. Also sich vergnügen mit grafischen Demos, vielleicht noch in Zukunft ein bisschen Audio-Demos. Dafür gibt es ein bisschen Support unter Raspberry Pi, aber nichts Fertiges. Und dann bin ich halt eben beim letzten Abschnitt, nämlich den weiteren Schritten. Nämlich, was fehlt uns da eigentlich noch? Das Erste, was mir aufgefallen ist, das Lisp ist nicht besonders gut. Also es gibt zum Beispiel keine First-Class-Functions. Das ist relativ kritisch. Wir haben einen Funktionsdateitypen, den können wir rumreichen, aber wenn wir probieren, eine rumgereichte Funktion aufzurufen, geht das nicht. Das liegt daran, weil die nur im globalen Namespace nachgeschlagen wird. Das ist ein bisschen ärgerlich. Dann können wir nicht so Sachen machen, wie unser eigenes Map definieren oder irgendwas, was über eine Liste geht, sondern müssen das immer wieder alleine selber aufschreiben und das ist nicht besonders gut und wäre also eine der ersten Sachen, die ich danach bessern würde. Wir haben keine Makros. Makros würden uns erlauben, halt eben uns weniger einen Kopf zu machen, über dass ein While immer ein Do drin haben muss. Und Reader-Makros, dass wir halt eben keinen Quote nutzen müssen, um eine so wortwörtlich genommen Liste zu basteln. Garbage Collection könnte automatisch sein oder noch besser, zum Beispiel, falls es gar nicht mehr reicht, ein bisschen mehr Speicher anfordern und so halt eben ja, den verbrauchten Speicher mal expandieren. Das würde ich gerne einbauen, aber ich verstehe sie noch nicht ganz selber. Wir könnten mehr Datentypen haben. Es gibt aktuell nur Byte Arrays. Vektoren wären halt eben die generische Variante davon, der man beliebige Listprojekte drin schreiben kann. Mit denen kann man sowas zum Beispiel tun wie Structs implementieren oder ja, Random Access in einer listenähnlichen Struktur drin haben. Es gibt keine Hashmaps. Diese wären ganz gut für assoziativen Zugriff unter Keys. Wir können diese mit Hilfe von Listen emulieren, aber es ist nicht besonders zufriedenstellend und wäre für was, was nicht aus dem Jahr 1980 kommt, halt eben angemessen. Es gibt keine Prädikate. Das macht es relativ schwer zu sagen, mit was man es gerade zu tun hat. Man kann nicht einfach prüfen, ob irgendwas ein String ist, sondern muss sich einfach blind darauf verlassen. Wenn es das nicht ist, hat man einen Fehler und kriegt dann noch mehr Fehler hinterhergeschmissen. Introspektion ist also so ein Teil, auf den würde ich mich mehr verlassen wollen, insbesondere wenn ich es in einer grafischen Webel zu tun habe und dort mir nicht einfach anschauen kann, was gerade das Ding ist, was ich habe, sondern es einfach nur printen kann. Das ist ärgerlich. Und schließlich, es gibt keine Exceptions. Wir müssen es wie bei C machen. Wir müssen immer auf den Rückgabewert gucken oder wir tun es gerade nicht. Das wurde bei allen Demos ignoriert. Es wurde davon ausgegangen, dass das alles valider Code ist. Und wenn irgendwas schief geht, dann hindert es nicht anderen Code daran, weiterzulaufen. Das ist relativ ärgerlich und sorgt dafür, dass man das System relativ oft rebooten muss beim Entwickeln von Demos. Komfort-Features, das sind so Sachen, die könnten relativ viel Zeit investieren, für die Berichte müssen relativ Zeit investieren, wie zum Beispiel mehr Fehler signalisieren. Wenn ich zum Beispiel ein While habe, was nur ein Argument annimmt, aber es zwei bekommt, warum ist das kein Fehler? Das wäre so eine Sache, die man halt eben einbauen müsste. Funktionen haben eine fixe Anzahl an Argumenten. Man kann also nicht sagen, dieses Argument ist hier optional, oder man kann auch nicht sagen, alle folgenden Argumente sind halt eben optional, es können beliebig viele nachgeben. Und ein anderes Feature, was es halt eben deswegen auch nicht geben kann, ist Apply. Also, dass man halt eben eine Liste hat und sagen kann, hey, ruf mal diese Funktion, die beliebig viele Argumente haben kann, mit dieser Liste auf. Strings haben keine Escapes drin. Ich kann also nicht ein Hello World mit einer Newline drin haben, weil es wird als ein Backslash und ein N interpretiert, nicht als Newline. Deswegen muss man Konkatenation betreiben und das wiederholt und das ist relativ nervig. Der Printer könnte besser sein. Zum Beispiel, wenn man einen String gibt mit Nullen drin, indem man alloc str aufruft, dann zeigt das als einen leeren String an. Weil er einmal Stringline darauf macht und denkt, oh, das hat ja eine Länge von 0, ich zeige es als leeren String an. Das ist nicht ganz korrekt. Allgemein, Sachen sich anzuschauen, könnte darin besser sein. Die Debugging-Funktion ist minimal. Das Einzige, was wir bisher haben, ist, wir können Definitionen von Funktionen anschauen. Das ist sehr praktisch. Das kann man ausbauen. Zum Beispiel mit Pre-T-Printing. Und FN-While am besten mit einem Marker setzen, was das Do da macht, damit man nicht mehr diesen Fehler begeht. Genau. Eine Test-Suite fehlt. Es gibt Funktionen, die ist kaputt und das wurde lange Zeit nicht bemerkt. Zum Beispiel hatte ich eine Demo namens goa.l. Die kann ich mal testweise mal ausführen, damit ihr seht, was uns dadurch verloren geht, dass das eine Feature dafür es nicht tut. Die malt Pixel. Dafür braucht sie eine PUT32-Instruktion und diese hat zu einem Segfault geführt. Ich habe die mir dann angeschaut und festgestellt, dass da Debugcode drin war, ob dieser aber falsch war und ein verkehrtes Register dann beschrieben hat. Und dadurch halt eben der Rest nicht mehr ausgeführt werden konnte. Ich weiß nicht, warum das unbemerkt geblieben ist. Wahrscheinlich, weil Tests nur manuell ausgeführt wurden und ja, das an dem nicht aufhört. Also ein Testsuite für Features und so wäre wünschenswert zu haben. Genau, es gibt eine Menge Demonstrationsprogramme, von denen funktionieren aber die meisten nicht mehr. Es gibt zum Beispiel zwei Spiele da drin. Da muss man rausfinden, warum sie es genau nicht mehr tun. Wahrscheinlich, weil die APIs sich in der Zwischenzeit geändert haben und der Code nicht aktualisiert wurde. Und schließlich, damit das Ganze auch automatisiert getestet wird, wäre es schön, eine CI zu haben. Also, dass halt eben nach jedem Push einmal getestet wird, okay, macht das jetzt nicht andere Sachen kaputt und so in Ruhe weiterentwickelt werden kann. Genau. APIs. Wir haben ein wunderschönes Dateisystem-APIs, aber sie sind nicht perfekt. Es gibt zum Beispiel ärgerliche Unterschiede zwischen Hosted Mode und Bare Metal. Ich kann in Hosted Mode die Attribute von einem Framework herausfinden, indem ich da auf Pfade darunter zugreife, unter Bare Metal nicht. Stattdessen werden da globale Variablen gesetzt. Das ist doof. Das erlaubt es mir nicht, Programme zu schreiben, die auf beiden funktionieren. Das müsste man anpassen. Es gibt anfänglichen Support für eine Delete-Operation, aber der ist nicht vollständig. Das müsste man haben, wenn man sowas machen kann, wie Dateien löschen. Aktuell kann man sie nur durch Nullen auffüllen oder gar nichts reinschreiben. Und schließlich, es gibt noch weitere APIs, die man implementieren kann. Ich habe mal Plan 9 durchgeschaut und dabei mindestens drei gefunden, welche da interessant wären. Einmal Arch und Sys für Systeminformationen. Zum Beispiel, wenn man herausfinden kann, okay, uns mangelt hier ein bisschen an Speicher, vielleicht könnte man hier eine Garbage Collection ausführen als eigenen Task. Oder Time, damit man halt eben die aktuelle Zeit rausfindet seit dem Boot und so zum Beispiel einen Sleep bauen kann. Ja, die Demos selber könnten verbessert werden. Es gibt zwei Spiele, die tun es gerade nicht. Es gibt einen grafischen Editor, die sind ganz schön, aber können halt eben mehr tun. Also Cursor Fight im Editor ist ein bisschen schräg. Die Shell, die hat kein Scrollback. Das heißt, wenn man am Ende angelangt ist und dann noch mehr printet, dann kommt es oben wieder raus. Das ist ein bisschen irritierend. Also man muss immer wieder Clear verwenden, um halt eben wieder von vorne schreiben zu können. Und es gibt Netzwerkdemos, aber es ist nicht offensichtlich, wie man sie nutzt oder wie man was Besseres machen kann, als den RC-Traffic sich anzuschauen. Genau. Und Bugs. Also ein Betriebssystem ist relativ komplex, auch wenn wir es uns so einfach machen wie möglich. Es gibt eine Menge Bugs. Ich habe dabei einige gefixt, andere nicht. Das ist hier eine Auswahl von den Dingen, die ich interessant genug fand, wie zum Beispiel der Garbage Collector, der räumt zu viel auf. Ich habe eine Funktion. Diese Funktion ist lokale Variablen. Ich möchte mir diese lokalen Variablen was malen. Und es crasht an der Stelle. Ich gucke mir das an und printe das und sehe, oh, das ist eine freed cell. Wie kann das eigentlich passieren? Ich habe doch auf die zugegriffen. Die ist noch in Verwendung. Warum wurde die vom Garbage Collector weggeräumt? Ich weiß nicht. Ich verstehe dieses System nicht gut genug, um das selber fixen zu können. Aber es ist relativ nervig erklärt, warum in meisten Code globale Varianten stattdessen genutzt werden. Die haben nämlich diesen Bug nicht. Es gibt Undefined Behavior. Also, wem das nicht sagt, C hat sehr, sehr viele Lücken extra im Standard gelassen, damit Compiler, Schreiber da Sachen implementieren können, wie sie wollen. Viele Programmierer sind sich dessen nicht bewusst und bauen Programme, die halt eben nicht komplett standardkonform sind oder standardkonform sind und dennoch halt eben Falten aufweisen, was vom Compiler ausgenutzt werden kann. Das führt dazu, dass wenn ich ein Raspberry Pi 2-Bild mache, ich je nach Optimierungseinstellung es entweder komplett durchbootet oder nicht. Das ist unschön. Ich kann die meisten von den Tools, mit denen ich sowas fangen würde, nicht einsetzen, weil das ja auf Bare Metal läuft und deswegen die Debugger ein bisschen mehr Starthilfe brauchen und ich weiß nicht, wie ich das seitdem da verbessern kann. Es gab diesen einen Segfault-Befehl von Put 32. Ich war gemeint, dass wenn ich eine Funktion aufrufe, dass er zu einem Segfault kommen kann. Die String-Funktion hat ein Off-by-One. Als ich das Schreiben unter POSIX sehr fest implementiert habe, habe ich mal testweise ein Hello World mit einer Newline am Ende hinschreiben wollen, habe dafür Concat verwendet. Es sollte 12 Bytes reinschreiben sollen. Stattdessen hat es 13 Bytes reingeschrieben. Das letzte war ein Null-Byte. Ja, in C werden Null-Bytes genutzt, um Strings zu terminieren. Das ist noch lange kein Grund, warum ein zusätzliches reingeschrieben werden sollte. Es stellt sich heraus, der Autor hatte da Strlen verwendet, aber es falsch zusammengezählt und deswegen war da ein Byte zu viel reingeschrieben worden. Glücklicherweise war es alles schön null terminiert worden, deswegen war da kein anderer Müll drin, aber ich habe das mal direkt übersetzt durch snprintf, was das Ganze wesentlich sicherer macht und womit man sich solche Kalkulationen direkt erspart. Genau, und im C-Code selber ist Fehlerwandlung sehr, sehr minimal. Das heißt allgemein, dass man in C auf alle Fehler checken soll. Das ist nicht ganz praktikabel. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von euch auf einen Fehlercode von printf checkt, auch wenn man es eigentlich tun sollte, weil theoretisch könnte das, was geprintet wird, ja einer Datei weitergeleitet werden, welche voll ist. Das würde den feinen Fehler ergeben. Aber es wird viel, viel weniger Fehler behandelt, als man halt eben tun könnte. Und das führt halt eben zu schwer findbaren Bugs. Und das wäre halt eben einer der Stellen, wo ich halt eben mehr Arbeit reinvestieren würde. Genau. Schließlich, vielleicht können wir das alles überspringen und ein besseres Betriebssystem bauen. Es gibt in gewissen Kreisen, wie zum Beispiel der Rust-Community, den Appell, ja, schreib das doch alles neu in Rust. Es wird alles viel besser und schöner und toller. Warum machst du das nicht? Ja, okay, vielleicht wäre es tatsächlich die einfachste Lösung. Also sie würden mir zumindest andere Designentscheidungen erlauben, wie zum Beispiel, ich könnte eine Alternative zu C nutzen, wie Rust. Werde ich wahrscheinlich nicht, weil das mir relativ komplex ist und es nicht so viele Ressourcen gibt zu entwickeln auf Bare Metal wie unter C. Ich könnte was anderes als einen JIT-Compiler verwenden, wie zum Beispiel einen Bytecode-Interpreter. Das wäre tatsächlich was ich gerne mal ausprobieren würde, aber separat von Betriebssystemen, weil das schon schwierig genug ist. Ich könnte Libraries wiederverwenden. Aktuell gibt es einen handgebauten Reader, der ein Zeichen nach dem nächsten durch String geht und gleichzeitig parst. Das ist relativ schwierig zu erweitern, hat viel duplizierten Code drin. Eine bessere Lösung wäre dafür, ein Library wie Ragel zu nutzen. Die baut dir einen passenden Lexa, der halt eben zu in C halt eben gebastelt ist. Die wird unter anderem von so Firmen wie Cloudflare genutzt und hat durch Missverwendung zu einer spektakulären Sicherheitslücke geführt. Die wurde einmal hier im Plenum erwähnt. Genau, oder andere Libraries wie zum Beispiel QBE, das ist ein JIT-Compiler, den man halt eben anderswo wiederverwenden kann. Die hätte vielleicht weniger Bugs, als was wir da aktuell haben. Ich habe da einen mit Structs, der nur unter AM auftaucht, aber nicht im Hosted Mode. Da habe ich keine Ahnung, wie ich den debuggen soll. Da würde das wieder für eine Library mir das vielleicht ersparen. Vielleicht. Wenn ich es sie richtig verwende. Und ich könnte vielleicht sogar das ganz direkt überspringen an Vessel Lisp Implementierung verwenden. Vielleicht, wenn ich sie halt eben überhaupt so gut portiert bekomme. Aber ja, das sind alles Fantasien. Genau. Und dann bin ich einmal durch meine Installation von Interim. Vielen Dank. Falls ihr Fragen habt, wer das halt eben die Stelle, sie so stellen. Ansonsten würde ich Kontaktinformationen zeigen oder die Projektseite oder was auch immer für euch gerade interessant wäre.
Ja. Woher diese Lisp-Interpreter-Compiler kommt?
Das ist Teil des Projektes. Also der Großteil des Projektes ist ja, genau. Das ist alles von einem Menschen geschrieben. Es ist nicht sonderlich viel Code, aber das ist interessant. Es ist in C geschrieben, genau, mit den größten Features in Lisp. Das heißt also dieses Tasking ist halt eben in Lisp implementiert worden. Es gibt viele Demos. Ich habe jetzt aus Spaß eigene Demos gebaut. Und mit denen könnte man sich zum Beispiel sowas bauen wie eine grafische Umgebung. Ich probiere die mal zu starten. Ja, da habe ich noch ein bisschen eigenen Debug-Code drin. Ja, genau. Das wäre zum Beispiel die aktuellste grafische Umgebung da drin. Da sind Fenster drin. Es gibt einen Editor. Den kann man rumbewegen. Man kann da sogar Sachen eintippen und sie erscheinen da. Oder sie löschen. Okay, das funktioniert nicht ganz so perfekt, aber Schönheitsfehler oder Resizing betreiben. Hier haben wir einen Cursor, der leckt hier, ein Software-Cursor leckt hier meinen echten ein bisschen hinterher und malt Löcher hier rein. Das liegt darum, weil er als Zeichen interpretiert ist, dass er dem komplett hier rüber kopiert ist. Und hier gibt es eine REPL, in die kann man so Oh, die leckt auch ein bisschen und verdammt, ich kann hier nicht Plus eintippen wegen eines anderen Bugs. Oh Gott. Okay, aber egal. Die funktioniert. Also, und solange ich halt eben keine allzu wilden Sachen mache wie so zu draggen, ja, funktioniert das auch. Also da ist irgendein anderer Bug, den ich noch nicht ausprobiert, aber egal. Ja. Was auch immer. Irgendwas geht da fürchterlich schief, wenn man es jetzt zu klein draggt. Ja, aber ja, also man könnte halt eben im Prinzip, wenn man genug Zeit hat, sich alles andere hinterher implementieren, was man für so ein Betriebssystem braucht, wie einen Display-Server oder einen besseren Editor oder was auch immer man haben möchte. Man muss halt einfach nur die Zeit investieren und das ist etwas, was vielen Leuten nicht wirklich bewusst ist. Habe ich den Eindruck, welche meinen auch, bei einem neuen Betriebssystem wird alles viel, viel schöner und toller werden. Ja, in Lisp vor allem. Warum würde ich so ein Lisp machen wollen? Warum würde ich nicht, wie ist das, ein Projekt von Google, Fuchsia oder so? Die haben auch ein eigenes neues Betriebssystemprojekt angefangen in den letzten paar Jahren. Das ist erstaunlich weit. Das hat gerade den Status von einem Click-Dummy. Also man hat also Android-Benutzeroberfläche und kann da anklicken, aber nicht besonders viel mehr sonst machen. Und das ist relativ beeindruckend, wenn man bedenkt, dass es in ein paar Jahren von einem relativ kleinen Team gemacht wurde. Da kann ein Einzelentwickler da nicht so viel im Vergleich da machen. Ja, genau. Weitere Fragen? Ja, bitte. Das ist ja gut, wenn man das Mikrofon gibt. Ach so, ja, stimmt, genau.
Dann werde ich aufgezeichnet. Okay. Wie sähe denn die Architektur von einem besseren Interim aus? Also, was wäre da das
Ziel? Also, ich habe ein paar mögliche Verbesserungsvorschläge da reingebaut.
Also, wäre das jetzt zum Beispiel das Ziel, das komplettes Plan 9?
Zum Beispiel, das wäre ein mögliches Ziel, also dass ich halt eben es besser nachbauen will. Also dass es halt eben eine Netzwerk-API da drin gibt, welche halt eben ein virtuelles Dateisystem erzeugt. Das würde ich zum Beispiel gerne mal ausprobieren. Aber das haben auch andere Leute gebaut, deswegen bin ich jetzt nicht so scharf drauf. Mein persönlicher Fokus wäre, auf den Komfort-Features zu, Wert zu legen, damit ich auf dem Raspberry Pi programmieren kann, ohne dass der mir die ganze Zeit abstürzt. Das wäre mein Ziel von dem Ganzen. Und dabei würde ich entweder daran weiterarbeiten oder, ich weiß nicht, vielleicht kleinere Demos ausprobieren, mal schauen. Also es ist halt eben sehr viel Arbeit, deswegen kann ich da nichts Genaues dazu sagen. Ich mache das nur aus Spaß, weil das ist das komplexe Ding, mit dem ich bisher hier in meiner Freizeit gearbeitet habe. Okay, ja, weitere Fragen? Da hinten, ja.
Ich bin ein bisschen neugierig geworden, als du sagtest, Booleans funktionieren wie in C mit den Nullen und Einsen. Vor allen Dingen, weil das so viel Interpretationsspielraum lässt. Heißt das, es gibt einen Boolean-Typ oder sind es Integer?
Und also es gibt keinen Boolean-Typ, es wird stattdessen 0 und 1 verwendet als die boolischen Werte. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel so eine Funktion wie AND implementiere, dann würde die mir am Ende nur eine 0 oder eine 1 ausgeben und ich müsste eine andere Funktion haben, welche damit wieder was anfangen kann. Also es gibt keinen eigenen Datentypen dafür. Nee, aber man kommt auch ohne das wunderbar weit, wie man es halt eben in C sehen kann. Da stört sich nicht wirklich Leute daran, dass die keinen eigenen Typen haben.
Die haben seit 18 Jahren einen eigenen Typen.
Ja, gut.
Alternativfrage, ja, was passiert mit allem außer 0 und 1, wenn es kein eigener Typ ist?
Also, es ist ja idiomatisch, je nachdem, für was man es einsetzt, eine entsprechende Repräsentation zu nutzen, wie zum Beispiel für sowas wie Memset einen Character oder für Pointer-Vergleiche die Konstante Null in all caps oder wenn es um Arithmetik geht, Null oder was auch immer. Also, ja. Aber die sind im Endeffekt alle das Gleiche. Deswegen, ich weiß, ich bin nicht 100% davon überzeugt, dass es wirklich einen boolischen Typen in C gibt. Deswegen habe ich das so formuliert.
Ich überzeug dich nachher davon.
Okay, gerne. Gerne, jederzeit, ja. Ansonsten könnte ich vielleicht auf C++ ausweichen. Das war das Problem nicht. Okay, weitere Fragen? Gut. Ja gut, ich glaube, wir könnten dann die Frage ohne Verbindung erklären. Vielen Dank nochmal.